Wir haben endlich jemand gefunden, der uns kenntnisreich durch dieses Rotlichtviertel führt und dazu noch einen Film mitgebracht hat. Denn so besprechen wir für euch in Folge 695 des Sneakpots den Film Deliver Us from Evil. Mit mir hier ertackert sich gerade seine Wunden zusammen. Das ist Christoph Perner.
Guten Abend.
Und in dieser tollen schwarzen Perücke führt uns heute herum Daniel vom Spätfilm.
Und in der schwarzen Perücke. Okay, ich versau's schon wieder. Und der Sohn eines Schlachters und deswegen natürlich Crazy Killer ist dort drüben. Wen soll ich jetzt, Stefan?
Mich. Such dir einen aus.
Einmal mit Profis arbeiten.
Ja, ich versau das jedes Mal. Sorry.
Ich find's fantastisch. Ja, herzlich willkommen, lieber Daniel.
Hallo.
Jetzt müssen wir ja so tun, als ob wir uns gerade eben erst zusammen telefonieren und nicht schon eine halbe Stunde geplaudert haben. Ja, die Sneakpot-Besuchssommerwochen, oder haben wir da einen besseren Namen für, Christoph?
Ich finde es einen sehr schönen Namen.
Ja, gehen weiter, das kann ich mir nur bis nächste Woche nicht merken.
Bis nächstes Jahr vor allem.
Gehen weiter. Meinst du, wir machen nächstes Jahr im Sommer wieder Besuchswochen?
Also ich finde, das bewährt sich.
Na dann. Ja, Daniel.
Die Frage ist nur, wie wir weitermachen, wenn der Bob entscheidet, so wenn er die Folgen hört und sich denkt, ach, eigentlich schaffen die Jungs das ganz gut ohne mich. Ich bleib mal noch 3 Monate weg.
Ich verlängere meinen Urlaub von 5 Wochen oder 7 war er jetzt weg, gell?
Ja, genau.
Ich bleib doch nochmal 8 Wochen im...
Gucken wir mal, was wir dann machen.
Ja, genau. Es gibt genug Filmpodcaster, die wir einladen können.
Ich wollte gerade sagen, daraus habe ich meine Lebensart gemacht, nicht?
Stimmt.
Ja, eben. Stimmt, ja. Also ich, genau. Ist die Gefahr, dass wir dann plötzlich dastehen mit unserem Schwanz in der Hand und die Angeschissenen sind. Um mal ein Filmzitat zu bringen.
Den Film hatten wir lange nicht mehr.
Ja, stimmt. Aber welchen Film hatten wir denn?
Können wir den Film nicht mal zusammen mit Daniel besprechen?
Oh ja, das fände ich tatsächlich gut.
Ich stehe auf dem Schlauch, welcher Film war es denn?
Rules of Attraction, das ist eine Verfilmung eines Bret Easton Ellis Buches.
Ja. Hast du nicht da mal in der Second Unit drüber gesprochen, Stefan?
Ja, habe ich. Na, aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht trotzdem mal...
Ich habe den nie gesehen, von daher.
Nee, dann wäre es ja mal ein Grund, den zu besprechen. Mhm.
Ja, der irgendwo verfügbar ist.
Ja. Wenn man bei dir zu Besuch ist, Daniel, da muss man sich immer kurz vorstellen, woher man dich denn aus diesem Internet kennt. Möchtest du sagen, woher man
aus
dich
kennt? Aus diesem schönen Internet.
Oh ja.
Genau. Ja, man könnte mich daher kennen, dass ich auch einen Podcast habe, wo ihr beiden ja auch gern gesehene Gäste seid und es jetzt hier seit einem Jahr auch regelmäßig auf meine virtuelle Couch schafft und mich mit tollen Filmen beglückt, über die wir dann sprechen, und abwechselnd machen wir dann auch immer so Open-Mic-Folgen, nenne ich die das, wo ich mit euch über alles rund um Filme quatsche.
Ja. Heute vor einem Jahr ist, glaube ich, unsere Open-Mic-Folge bei mir in der Bar erschienen, kann das sein?
Ah, das kann gut sein. Ich dachte aber auch auf jeden Fall so im August letztes Jahr müssten wir die aufgenommen haben, circa.
Ja, keine Ahnung, ich war betrunken.
Es war Sommer, das weiß ich auch.
Es war sehr schön, ja, doch. Man konnte die Bar offen lassen und hatte nicht so viel Angst, dass jetzt vielleicht doch ein Virus vorbeikommt. Weil wir alle noch ungeimpft waren und nicht mal wussten, dass es eine Impfung gibt. Also gab es da auch noch nicht.
Ja.
Ja, und jedenfalls hast du uns heute einen Film mitgebracht. Erzähl uns doch mal, worum es geht um Deliver Us from Evil. Worum ging's?
Ja, es fängt an so eigentlich als Klassiker, so klassischer One Last Job Thriller. Unser Protagonist, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ist Profikiller und er muss noch so einen letzten Job machen. Und da ergeben sich diverse Komplikationen. Also einmal, er ist dann fertig mit diesem letzten Job, den kriegen wir irgendwie ganz in den ersten 2 Minuten erzählt, wie das gelaufen ist. Und dann will er sich schon auf seinen alten Teil nach Panama zurückziehen, kriegt dann aber Anrufe von so einer Ex-Freundin, auf die er aber gar keinen Bock hat. Von der er dann aber erfährt, dass sie umgebracht wurde und ihr Kind entführt wurde, was ihn dann doch dazu bringt, sich auf die Suche nach ihr zu machen oder was da vorgefallen ist, Während er sich auf diese Suche begibt, stellt sich heraus, dass der beste Freund von diesem Yakuza-Boss, den er bei seinem letzten Job umgebracht hat, ein total verrückter seinerseits Killer ist, der sich jetzt auf die Jagd nach unserem Protagonisten macht. Und so beginnt eine doppelte Verfolgungsjagd durch die Straßen von, ich glaube, Bangkok. In Thailand sind wir auf alle Fälle. Es sind diverse thailändische Städte, aber Bangkok auf jeden Fall immer mal wieder.
Aber fangen die nicht in Korea an?
Ja, die fangen schon.
Oder in Japan?
Nee, genau. Er ist Koreaner, der in Japan wohnt. In Japan fängt es an. Es geht ja auch sehr viel um Exilkoreaner in Thailand. Aber also der Mord an seiner Ex-Freundin ist in Thailand geschehen, weswegen er dorthin reist und sich dann dort alles weiterentwickelt. Ja, das ist die, also ist, die Story ist sehr kompliziert, aber ich denke, mehr sollten wir jetzt nicht erzählen, damit die Leute ungespoilert sich das anschauen können.
Oder vielleicht auch nicht anschauen. Wie hat es euch denn gefallen?
Soll ich anfangen? Ja, ich hab uns das ja mal wieder eingebrockt, von daher. Also zu meiner Entschuldigung möchte ich sagen, ich habe halt irgendwie, ich soll ja immer so ein Jahr aus dem Jahr 2021 einen Film mitbringen und zudem habe ich halt dann irgendwie nach Actionfilmen geguckt, da hatte ich Lust drauf, die gute Bewertung haben und dann war halt auch noch Verfügbarkeit eine weitere Einschränkung und dann war der halt der oberste. Und dass der ab 18 ist, habe ich erst später realisiert. Ich glaube erst, als Stefan sich letzte Woche bei euch im Podcast erschrocken zeigte.
Konnte man das überhaupt noch hören letzte Woche? Da war doch schon alles zusammengefallen, oder?
Nee, ja, wirklich alles zusammengefallen. Ihr kamt immer mal wieder rein und zwischendurch hast du dich da doch ein bisschen erstaunt gezeigt, dass du jetzt sowas gucken sollst ab 18. Und als dann so am Anfang des Films so diverse Folterszenen angedeutet werden, da hatte ich dann auch schon...
Aber wird ja nur angedeutet.
Ja, genau. Also da hatte ich echt Angst und war dann so, oh ja, okay, es scheint ja dann doch nicht so wild zu werden. Dann kommen später aber Kinder ins Spiel, wo ich dann dachte auch wieder so, oh Gott, nee, ey, echt jetzt. Und aber auch da ist er relativ harmlos in dem, was er zeigt. Der Ab-18-Faktor ist echt dann auf die quasi viele Messerkämpfe zurückzuführen, die man sieht. Die sind halt schon ordentlich brutal, aber damit komme ich klar. Und das ist auch quasi die Stärke des Films. So ich finde, es sind zu wenig, aber die Kampfszenen, die es gibt, die sind durchaus gut choreografiert und die haben mir Spaß gemacht. Also besonders, wenn es dann komplett bonkers wird und da irgendwie dieser Profikiller mega ausgerüstet mit Maschinengewehren, Handgranaten und was nicht alles in einem kleinen Golfwägelchen hinter unserem Protagonisten her, hinter denen dann noch die Polizei. Das war schon so drüber, dass ich da Spaß dran hatte.
Aber so ein Shootout kann man schon auch schöner zeigen, finde ich. Also ich hatte das Gefühl, der hatte irgendwie eine alte rostige Kamera und ist in einem anderen Golfwägelchen hinter dem hergefahren. So gewackelt hat das.
Ja,
also ich habe das nur auf dem iPad, nicht mal auf dem Fernseher geguckt und mir wurde schon fast schwindelig. Das fand ich nicht so, also ja, also dieser Gag-Faktor, das habe ich auch verstehen können, aber es war halt handwerklich irgendwie.
Nee, ich fand, also das war schon beabsichtigt. Ich glaube, es ist ja so eine Schule, dass du das Gefühl haben sollst, dass du dich mittendrin befindest, dass dann so besonders wackelig und viele Schnitte und so. Fand ich, also es ist jetzt auch nicht meine bevorzugte, aber ich fand es insgesamt schon okayisch genug, dass es mich nicht rausgeworfen hat. So, man hat schon gesehen, dass die Leute kämpfen konnten, dass die auch, also dass das gute Choreografien waren und dass das nicht jetzt irgendwas vertuscht werden sollte, so, sondern dass das halt irgendwie ein Stilmittel war, auch wenn mir das so nicht gefällt. Mein ganz großer Kritikpunkt ist ein ganz anderer. Der Film ist irgendwie 1:40 lang. Und ich habe irgendwie am nächsten Abend meiner Freundin den Plot komplett zusammengefasst und sie ist aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, weil einfach so wahnsinnig viel passiert, dass es irgendwie für 5 Staffeln Serie reichen würde. Das ist so vollgepackt, dieser Film, und wie viel Nebenhandlungen und andere Gangster noch auftauchen und sich die nächste krasse Wendung und so, ich hätte es einfach viel, viel mehr runtergekocht. Ich hätte gesagt, so, okay, streicht irgendwie 70% aus diesem Drehbuch raus und ihr habt einen anständigen Thriller. So fand ich das alles viel, viel zu überladen.
Hat mich alles nicht so gestört, was ihr nennt. Also sowohl das Überladene, ja, also ich hatte das Problem, dass ich Und das lag wahrscheinlich daran, dass zu viel drin war, dass ich manches entweder nicht mitgekriegt habe oder schon wieder vergessen hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also ich wusste dann ab einem, das fand ich auch lustig, dass der Hauptbösewicht, den ich super cool fand, also der war wirklich, natürlich war der ultra evil, aber er war wirklich cool dargestellt. Also ich fand selbst, als er in diesem Golfwagen fährt, war der halt so eine coole Sau. Das war einfach super.
Ich hatte das Gefühl, der glaubt sich's nicht.
Findest also, du?
Nee, der war total cool. Aber irgendwie, wie er so sich gegeben hat, hatte ich immer das Gefühl so, ja, du wärst es gerne, aber du glaubst es dir nicht, dass du so cool bist.
Nee, das überhaupt nicht. Ich fand ihn total überzeugend.
Ja, ich fand...
Und der sagt eben einmal so, da wird er irgendwie gefragt, warum er eben diesen Killer töten will. Und dann sagt er irgendwie sowas wie, das weiß er auch nicht mehr so genau und das spielt auch keine Rolle mehr. Was er natürlich in dem Moment nur gesagt hat, damit er halt nicht seine Beweggründe offenlegen muss. Aber was halt schon auch aussagt, so, ja, wenn der einmal halt im Blut, auf der Blutspur ist, dann ist halt auch alles egal, rechts und links. Gell? Aber da habe ich so gemerkt, so, ich weiß auch nicht mehr, warum der hinter dem her ist. Also, das, was
gut,
du
dass
ihm
er
erzählt,
da das nochmal erzählt hat.
Ja, wirklich, wirklich. Das, was du ihm erzählt hast, habe ich so, ach, stimmt, richtig. Auch dieser letzte Job, den er da hatte und so, habe ich alles komplett vergessen, als dann die Sache in Bangkok war. Weil es irgendwie wie so ein neuer Film, neue Geschichte ist. Das Ganze in Japan, in Incheon, das war alles weg irgendwie. Hast wohl recht. Also es ist, ja, man hätte das vielleicht irgendwie straffen müssen. Das ist, es überfrachtet einen schon. Aber nochmal, um auf die Action zurückzukommen, also ich fand die Action echt gut, sie hat mir wirklich gut gefallen, nicht nur was die Choreografie angeht, sondern auch was die Beschleunigung des Films angeht. Die haben ja, immer wenn jemand schlägt, haben die den Film hart beschleunigt, sodass es halt noch viel dynamischer aussah. Also es sah halt eigentlich nicht mehr natürlich aus, aber war halt dann künstlerisch. Und fand ich, hat der Choreografie unheimlich gut getan, also hat das unheimlich gut unterstützt. Also mir hat das viel Spaß gemacht, die Action.
Dazu hatten wir dann halt auch immer echt schöne so Farben und Lichter, oh ja, und so in Bangkok. Also das war so von der Farb- und Lichtgebung, um mich zu wiederholen, war das einfach echt auch schön inszeniert.
Ja, also dieses ganze Rotlichtviertel. Cooler,
ja, und wie warm das eben ist, gell? So, ist halt warm in Bangkok.
So. Ja, man hat so richtig gemerkt, dass auch wenn er dann tagsüber da durch diese Straße fährt mit der Hund, der da auf der Straße steht, man merkt so richtig so, boah, ist jetzt warm, möchte keiner draußen sein und so. Ja. Das war schon gut.
Dann, also es gab noch eine relativ prominente Rolle in dem Film, spielt halt eine Transfrau. Und als die eingeführt wird, da dachte ich am Anfang auch so, oh nee, das ist alles nicht schön, weil das so schon sehr klischeebeladen ist. Und
und ich dachte mir wieder, ach, der Daniel, hat er uns wieder einen queeren Film untergejubelt.
Ja, aber
würde er uns einen Actionfilm vorschlagen, aber es ist wieder ein queerer Film.
Ja, ich meine, das eine schließt das andere doch nicht aus, hallo?
Nee, naja, natürlich nicht.
Jedenfalls, ich hatte ja in meinem Podcast vor ein paar Monaten mit Clara über die Transnarrative im Film gesprochen. Und da hat sie halt ja mit ihrer Fachexpertise einfach sehr, sehr viel erklärt. Und eben zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht zu sehr spoilern, aber ich sag mal so viel, diese Transperson hat am Ende ein sehr versöhnliches Ende. Und das ist etwas sehr, sehr Seltenes in der Geschichte des Films. Und das hat mich dann am Ende auch in dieser Beziehung wieder ziemlich versöhnt.
Ja, stimmt. Ist, ja, richtig, hat Lara gesagt, ja, ist sehr unüblich. Das war, stimmt, ist mir gar nicht, genau. Hab ich gar nicht so verknüpft, aber du hast recht, ja.
Ja. Ich muss jetzt noch ein paar Sachen, die mich sehr rausgebracht haben und auch dazu geführt haben, dass ich im Endeffekt fast 5 Tage gebraucht habe für den Film. Ja, leider. Es taucht ja dieses Kind auf, was du vorhin auch beschrieben hast und was dann mit ihr passiert, beziehungsweise droht zu passieren. Das war, also kann man dem Film keinen Vorwurf machen, aber die war halt gefühlt in dem Alter wie unsere Tochter und das fand ich ganz schwer auszuhalten. Also das war irgendwie gar nicht schön.
Ging mir auch ähnlich. Ich habe da überlegt, es gibt ja so Triggerwarnungen für Filme, für verschiedene Dinge. Vielleicht liegt es daran, dass wir da eben stark betroffen sind jetzt, weil wir kleine Kinder haben, aber ich habe so das Gefühl, dass es einfach ein Trigger ist, den viele Leute nicht sehen wollen. Vielleicht wäre das nicht schlecht grundsätzlich vor Filmen, so hier geht um Gewalt gegen kleine Kinder oder angedeutete Gewalt gegen kleine Kinder oder sowas. Wenn ihr das nicht sehen wollt, dann ist das vielleicht nicht der richtige Film für euch. Also, dass das eben nicht nur, ja, wir wussten, es ist ab 18, aber ab 18 kann halt auch ein lustiger Teenie-Slasher sein, ja. den man halt
Teenies
abstrahiert. Aber, ja. Bis ich Teenies hab, genau. Aber Gewalt gegen kleine Kinder ist halt eine andere Hausnummer, die man schwerer abstrahieren kann. Also geht mir jedenfalls so und ich habe das so das Gefühl, das geht einigen so. Also vielleicht wäre da, keine Ahnung, wäre es gut, wenn es da noch eine zusätzliche Triggerwarnung gäbe.
Ja, ich kann es sehr gut verstehen. Also das nimmt mich auch normalerweise sehr hart mit. Es gibt auch deswegen Filme, die ich teilweise als sehr gut empfinde, wo ich aber gesagt habe, möchte ich nie wieder sehen. Aber ich hatte hier mehr Angst die ganze Zeit, dass was passiert, als dass mich das irgendwie stark belastet habe, was man dann gesehen hat. Also ja, wie, klar, die große Handlung, so ja. wenn du hörst, was mit den Kindern passiert oder passieren soll, sie werden ja auch alle jetzt habe ich gespoilert. Nein, also es ist jetzt kein Major Plot Point, aber also es wird immer wieder den Kindern etwas angedroht, was halt super eklig und super übel ist, aber man sieht halt nie was, man sieht mal irgendwie eine Narbe, aber das ist auch schon das Ekligste und es wird halt nie so in die Tat umgesetzt, von daher habe mich das dann auch beruhigt mehr und mehr im Laufe des Films, dass ich halt je weiter er fortschritt, merkte, es ist nicht so eine Art von Film, zum Glück.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, mich hat's halt, das ist natürlich, also mich hat es in die Realität geholt in gewisser Weise. Ich habe dann mir darüber Gedanken gemacht, so, ja, okay, das gibt's wahrscheinlich wirklich, ja. Also es ist, wahrscheinlich ist das, ich meine, die Action-Elemente hier, das ist nicht das Realistische, aber das ist in unserer Welt wahrscheinlich realistisch, dass das tatsächlich genauso vorkommt. Und das ist halt was, wofür wir, wie vor vielem anderen, wir hier im Westen halt einfach die Augen verschließen und es vielleicht nicht sollten, ich weiß es nicht, aber gut, vielleicht aber auch die Wahl haben wollen, es zu tun. Keine Ahnung. Aber da hatte ich schon ganz schön Kloß im Hals, muss ich sagen, weil das sag ich so, ja scheiße, jetzt bin ich irgendwie aus dem Actionfilm raus und bin irgendwie in der Weltpolitik gelandet, gell?
Na, kann ich nachvollziehen.
Ja. Ich habe noch eine andere Sache, die ich mit euch bespreche. Vielleicht ist sie euch auch gar nicht aufgefallen. Ich fand am Anfang insbesondere war der Film sehr langsam. Also okay, diese Öffnung und dann aber zog sich's, bis er losging. Und dann war es ganz oft so, das ist mir bei ein paar Szenen aufgefallen, also nicht einzelne Einstellungen, sondern so Szenen, wo so was passiert, dass es gefühlt war so, die Leute sitzen da, gucken vor sich. Die Kamera hält drauf, der Schnitt geht rein, also die Szene fängt an, dann passiert eine Zeit lang nichts und dann ist es wie so, als ob der Regisseur Action gerufen hat und dann fangen sie an zu spielen. Und da gibt es ein paar Szenen, das ist mir 3, 4, 5 Mal hintereinander aufgefallen, dass es immer so war, die schneiden rein, die sitzen da irgendwie in diesem Restaurant, sitzen sich gegenüber, gucken nach unten und dann bewegen sich nach oben und reden so, als sei es gerade ein Dialog. Das fand ich sehr ärgerlich, weil ich mir dachte so, die 10 Sekunden hättest du rausschneiden können, der wäre mir schon jetzt wieder 10 Sekunden lang nicht langweilig gewesen. Und Anschlussfehler gab es auch zu viele, geschenkt, ja, passiert, haben wir selber schon erlebt. Weiß ich nicht, der kickt so spektakulär diesen Eimer an die eine Stelle, Umschnitt und der Eimer ist weg. So, Alter, echt jetzt, du legst Wert auf den Fokus, du machst den Fokus auf diesen Eimer, auf den geilen, coolen Schnott, dann schaltest du um und vergisst den Eimer hinzustellen. Der ganze Gag dieser Szene war der Eimer. Naja, gut.
Ja. Also das mit dem, ich glaube, das sollte auch so ein bisschen, wie fertig diese Protagonisten alle sind, diese Szenen, wenn die da irgendwie schweigend sitzen, zeigen. Dann mich aber hat dann eher tatsächlich gestört, nur kurz diesen einen Satz zu Ende, dann kannst du wieder. Dass eben aufgrund der unglaublichen Menge an Plotpunkten, die sie da reingepasst haben und dieser, haha, hier ist die nächste überraschende Wendung, da halt oft auch Sachen drinne waren, die sich sehr gezwungen anfühlten, wenn unser Crazy Killer plötzlich wieder eine überraschende andere Entscheidung trifft, als er eben noch angekündigt hat, oder
fand ich voll sehr cool, muss ich sagen.
Ja, aber auch so, wenn er da einfach so ohne irgendeine Not quasi in die Höhle des Löwens hineinläuft und einfach nur auch so quasi, um jetzt nochmal da hier, haha, damit hattet ihr nicht gerechnet, so wirkte das oft auf mich. Diese gezwungenen Wendungen, die haben mich dann schon eher gestört. Aber Stefan, du wolltest da noch einhaken.
Ja, achso, du hast gesagt, dass die dass das zeigen soll, dass sie so erschöpft waren. Mhm. Und das fand ich eben passt nicht. Also sie saßen da, waren erschöpft, aber dann reden sie so, als seien sie gerade so im Gespräch. Mhm. Also weißt du, so wirklich wie sie sitzen da und warten, dass es losgeht und dann fangen sie ihren Dialog an, in dem sie durchaus auch erschöpft sind. Aber es war so mitten in ein Gespräch reingegangen, wo, naja, das fand ich irgendwie da seltsam. Sag mal, habt ihr das auf Deutsch oder Koreanisch mit Untertitel oder Thailändisch mit Untertitel geguckt?
Ich habe es auf Deutsch geguckt und es gibt so eine Szene, die war hochgradig albern, wo nämlich dann
fürchterlich, oder? Ganz schlimm.
Spricht dann eine Frau Thailändisch und die Übersetzerin übersetzt es offensichtlich ins Koreanische, aber das ist die Transfrau, die halt da schon positiv gezeichnet wird und sie haben sich halt entschieden, alles auf Deutsch zu machen, so dass halt die Transfrau einfach nur das nochmal wiederholt, was die andere Frau eben gesagt hat, was sie halt nochmal so zusätzlich dämlich wird. Lässt. Das ist echt jetzt. Wer hat sich denn diese Synchro ausgedacht? So scheiße.
Ja, als das kam, habe ich zurückgespult und nochmal auf Original und habe dann gemerkt, aha, okay. Es ist ja dann so, dass sie. Warte mal, ich habe dann ab da größte Teile im Original geschaut. Nicht alles, aber das meiste. Weil ich es auch unterbrochen, also ich habe es in mehreren Teilen geschaut und ich habe immer mal Teile in Original und dann wieder Teile auf Deutsch. Die sprechen zum Teil Englisch in Bangkok und zum Teil miteinander eben Koreanisch, weil sie ist ja eine Koreanerin. Und dann aber eben auch wieder welche auf Thai. Also es ist eigentlich interessant gewesen, was Sprache anging, weil es eben so lustiges Durcheinander war. Aber wenn man halt ich spreche halt nichts davon auch nur annähernd. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Koreanisch und von Thai, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, das im Original zu schauen. Aber du hast recht, also dieses alles auf Deutsch war krampfig.
Das war schon ganz schön
völlig,
unsinnig.
Völlig bescheuert, ja.
Ja, und also ich habe so ein paar Szenen, weil irgendwie mein Anschaugerät irgendwann vergessen hatte, in welcher Sprache ich es gucken möchte, habe ich im, weiß nicht, so 3 Minuten oder so mal im Original geguckt. Und ich fand, die haben da viel zurückhaltender und leiser gedeckter gesprochen. Als dann die deutsche Übersetzung, wo der dann ein bisschen so, ja, müssen wir nach da vorne und kämpfen. Und nein,
es ist halt deutsche
Tonfall nicht. Ja, aber das geht doch aber besser, oder?
Das stimmt, aber grundsätzlich diese cleane, saubere, deutliche Studioatmosphäre, die schätzen wir beide etwas harthörige ja grundsätzlich schon.
Ja, also gegen das Studio nicht, aber gegen die können mir das ganz klar abmischen und von mir aus auch abheben von den Hintergrundgeräuschen, aber trotzdem möchte ich, dass wenn jemand so leise spricht und flüstern droht, dass der Übersetzer das auch macht und nicht einfach ganz normal einen Text vorliest, der gerade vor ihm auf dem Bildschirm erscheint.
Ja, gerade der Metzger kam im Original schon viel sinistrer rüber als in der englischen in der deutschen Übersetzung.
Das war schon ein bisschen affig. Naja. Ja, wie ist das eigentlich, wenn man so betäubt wird für eine Operation? Ist man dann einfach transportfähig so ohne weiteres oder stirbt man dann einfach, weil die Atmung depressiv ist.
Ja, also jetzt über solche wirklich irgendwie, ich glaube über Realismus
dann lass Film das.
Keine Sorgen machen. Da,
das war mein letztes Stichwort.
Wirklich ganz viele Punkte anhaken und denken so.
Ja, ich weiß auch nicht, wie lange man
so funktioniert das nicht. Genau, stell dir vor, eine Handgranate geht los und
ja, genau.
Direkt Auto. Neben dir. Ja, genau, unmittelbar neben dir, aber du überlebst, weil du in
die Bombe steckst.
Die anderen im Auto doch auch, oder?
Ja. Nee. Die anderen? Es kommt auf die Handgranate an, die konkrete, über die wir gerade reden.
Ja, genau. Es war eine Runde.
Ach ja. Nee. Eine Sache habe ich noch, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
Der Daniel, guck mich nicht so an.
Ja, du hast recht. Also wahrscheinlich eher der Daniel. Dieser religiöse Bezug im Titel. Warum? Der Film hat doch keinerlei religiösen Bezug, oder? Oder habe ich einen übersehen? Aber das ist ja ein Teil des Vaterunsers, Deliver Us from Evil. Also ist ja kein Zufall, oder? Oder weil es einfach nur cool klingt, weil es jeder kennt aus dem Vaterunser. Oder sehe ich irgendwas nicht?
Da habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Man müsste natürlich jetzt schauen, wie er im koreanischen Original heißt, der Film. Man könnte, es wird ja schon so inszeniert, dass unser Protagonist so der Einzige ist, der hier was tun kann. Dass er so derjenige ist, der uns von dem Bösen befreien kann, weil er halt dieser harte Überkiller ist, der sogar es mit der kompletten thailändischen Mafia aufnehmen kann und da am Ende zu einer Änderung herbeiführen kann. So würde ich es mir noch am ehesten herleiten.
Ja, okay, ist aber sehr konstruiert. Ja. Also ist kein echter religiöser Bezug, gell? Also
er hat ja
er ist ja keine Messias-Figur oder irgendwie sowas. Also ja, wahrscheinlich einfach nur, weil es cool klingt und es jeder kennt. Wird wahrscheinlich der Grund sein.
Es gibt auch diverse Filme mit dem Titel, da könnte man natürlich auch gucken, ob es da welche Querbezüge gibt, aber habe ich jetzt auch nicht gemacht in der Vorbereitung.
Na gut. Wollen wir mal Punkte geben?
Ja. Wer möchte denn anfangen?
Ich fange wieder an. Mache ich jetzt. Ich fand ihn so. Es war kein Kunstwerk. Er hat mich aber auch nicht hochgradig gestört. Ich war relativ müde, als ich den gesehen habe. Habe ihn aber im Gegensatz zu euch in einem Stück durchgeguckt und war die ganze Zeit so mit dabei. Also so aufmerksam, dass ich zumindest auch die komplette Handlung mitgekriegt habe, wo ich dachte, das grenzt schon an ein Wunder. Aber fand ihn dann doch spannend genug offensichtlich dafür, dass mir da nichts entgangen ist. Und von daher, ich sag mal, 6 von 10 Punkten, sind für mich so die Filme, die mich nicht weiter stören, die ich aber auch nicht nochmal irgendwie gucken muss.
Okay, mich hat er schon mehr gestört, wie ich eben ausgeführt habe. Und hat auch rundherum, also grundsätzlich wenig Spaß gemacht. Es gab aber auch nicht so viele Szenen, wo ich dachte so, wow, das ist irgendwie Kunst, das ist was Besonderes. Deswegen reicht es bei mir gerade mal für 3,5. Das war nichts. Nee, es ist nicht meine Art von Film.
Also ich fand die Action, sah echt gut aus. Ich fand den Bösewicht sehr cool. Er war befrachtet. Aber es hat mich nicht so gestört. Ich fand, der sah toll aus, also tolle Farben. Hat mich auch nicht schlecht unterhalten. Die Thematik mit dem Kind musste ich jetzt nicht haben, aber also ich gebe 7 bis 7,5. Ich fand den nicht verkehrt, den Film.
Okay. Deutlich mehr Punkte als der Film, den ich letzte Woche vorgeschlagen habe, aber das war jetzt auch nicht so schwer.
Ja, stimmt. Du hast ihm 7-mal so viele Punkte gegeben, oder? Hattest du letztes Mal?
Nee, ich habe, glaube ich, 1 gegeben.
Ach, das 1, ne?
Immerhin. Wegen der geilen Musik im Abspann. Ja, trotzdem 3-mal so viele Punkte, also es ist.
Ja, nicht schlecht.
Ja, gehen wir doch über zur Droge der Wahl.
Mhm.
Ich möchte nicht sagen unsere Lieblingskategorie, aber unsere Lieblingskategorie. Oder es ist, nein, die Lieblingskategorie unseres Gastes ist natürlich der Jazzwitz. Der kommt später noch.
Oh, da freue ich mich total.
Das ist mir unter Druck.
Ich hoffe, der Christoph hat diesmal einen guten.
Ja, aber er ist wirklich nur am Rande jazzig. Aber es ist ein Jazzwitz. Aber egal, der kommt später.
Ja, so. Was trinkt ihr denn? Trinkt ihr passend oder?
Ich nicht. Ich habe tatsächlich hier, also mein Rewe ist sensationell schlecht ausgestattet, was Alkoholiker angeht. Also natürlich Wein und Bier, aber sämtliche anderen Spirituosen stehen hinter so Glas und da ist so eine Klingel und dann soll man da klingeln und warten, dass jemand kommt und einem dieses Regal aufschließt. Und das habe ich einmal gemacht, 10 Minuten gestanden und dann gesagt, so, okay, vergiss es, ich kaufe hier halt, wenn ihr mir keine Spirituosen verkaufen wollt, dann mache ich es halt nicht. Ja, es ist total, also die, wie viel Geld ihnen wahrscheinlich dadurch verloren geht, dass da keiner das kauft. Genau, so viel können sie gar nicht sparen, dadurch, dass ihnen höchst manchmal mal wohl eine Flasche geklaut worden wäre, ja, genau. Alternativ. So, das ist, ja. Zumal man, dass da ja auch andere Möglichkeiten gibt, da könnte man ja auch irgendwelche Diebstahlschütze oben dran klemmen, wie es in anderen Supermärkten ist.
Aber ist bei dir nicht der Ixi oder so in der Nähe?
Der was?
Der Ixi in Frankfurt?
Das sagt mir jetzt nichts, von daher.
Das ist am Industriehof.
Der Industriewurf ist nicht bei mir in der Nähe. Okay, nein, ich bin ja hier Mainzer Landstraße, also oh ja, so. Da, ja. Ach
so, nee, das ist nicht mehr in der Nähe.
Ich könnte stadtauswärts in, was ist da? Es könnte ein Edeka oder ein Trom oder sowas sein. Ich glaube da vielleicht, aber das wäre auch noch ein gutes Stück, von daher. Nee, ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt, wenn ich in die Agentur fahre, dann haben wir ja das Check-in-Center da. Das ist ja perfekt ausgestattet. Und da war ich auch letzte Woche und habe mir einen Boodles Gin gekauft, weil er so eine schöne Flasche hat. Irgendwie. Ein 30-Euro-Gin, mild, sonst nicht irgendwie sonderlich aufregend. Und Stefan hat vorhin schon davon erzählt, dass ich vor einem Jahr bei ihm war und er mir diverse Drinks vorgemixt hat. Und ich habe das ja alles auf Band in die Der Abend ist noch lang, mein Freund, heißt die Folge im Spätfilm dazu. Und da habe ich jetzt reingehört und geguckt, was könnte ich mir mixen. Und da bin ich dann beim Gimlet hängen geblieben, weil da musste ich mir jetzt nur noch Lime Juice im Rewe kaufen und den hatte er.
Sehr
gut. Deswegen mixe ich mir jetzt einfach ein Gimlet.
Aber du hast Boodles Gin für 30 Euro gekauft? Das kommt mir ein bisschen teuer vor.
Ich war auf 25, da möchte ich jetzt nicht die Handgrenze legen. Ich habe keine Ahnung.
Aber es ist kein schlechter Gin, ja.
Also es war auf jeden Fall, es war jetzt keine der ganz billigen Sorten, die da rumstanden.
Nee, ist schon ein vernünftiger Gin.
So, müsst ihr das nächste Mal Bescheid sagen, wenn wir irgendwie Schnaps bestellen, dass du mitbestellen kannst. Achtung, besteht immer die Gefahr, dass es teuer wird.
Ja, das ist das Problem. Es ist ja auch das Ding bei diesem, deswegen habe ich mich da ja auch zurückgehalten in diesem Edeka. Es ist ja auch mal das Problem, dass es teuer werden kann. Weil der hat halt allein so ein Gin-Regal, das so groß ist wie das Rotweinregal in meinem Rewe. So.
Ja, das stimmt.
Das ist schon ziemlich geil.
Unser Edeka, das war auch recht beeindruckend, was der an Gin hatte, das stimmt.
Und also das ist ja auch nicht alles, sondern der hat ja wirklich da eine ganz exzellente Auswahl der diverse Alkoholiker. Und dann halt auch noch so eine riesige Saftbar und eben auch hier Sirupe und so, was nicht alles. Also da könntest du ja schon dich arm kaufen.
Ich trinke so halb passend. Und zwar einmal Jim Beam. aber nicht zum Film passend, sondern zu einer anderen Miniserie, die Daniel und ich geschaut haben, teilweise. da wird das nämlich getrunken. Und das habe ich aber nicht als einziges im Glas, sondern ich habe noch einen Schuss Yakuso-Bitter reingemacht. Der Stefan kennt das, weil das bei mir probiert hat. Das ist so ein bisschen Campari-artiger Likör mit so einer Kirschnote und so einer so eine Fernost-Design des Dings, des Covers. Soll so auf Yakuza halt, also auf Japan gemacht.
Sehr, sehr spannendes Produkt, ja. Ich, als du jetzt eben bitter gesagt hast, dachte ich an diese andere Bitter-Erfahrung, die ich am Wochenende bei dir hatte. Diese kleinen Bitterflaschen genommen habe und ein paar Tropfen in meinen Drink reinmachen, wollte aber nicht geguckt haben, ob dieser Stopfen, wo das klitzekleine Loch drin ist, auch noch drauf ist, und drehe diese Bitterflasche um und knall halt einfach einen großen Schluck da rein. Im Endeffekt haben wir rausgefunden, es war gar kein Bitter drin, sondern Orangenlikör, aber du wusstest jedenfalls nicht mehr, wie das da reingekommen ist. Nee, in deiner Bar.
Es hat den Drink versaut, aber auf eine andere Weise als angenommen.
Ich habe dann probiert, habe natürlich was total Bitteres erwartet und er war irgendwie
und zwar total süß,
bonbonartig.
Ja. Tja, ja.
Ja, ich trinke auch semi-passend einen japanischen Whisky, The Nikka Premium Blended Whisky, Tailored, Tailor Designed to Perfection. Ja, mehr steht hier aber nicht drauf, deswegen. Doch, steht noch Nikka Whisky nochmal drauf und dann was Japanisches, das kann ich aber nicht entziffern. Den hat mir mein ehemaliger Mitbewohner irgendwann mal geschenkt. Was heißt irgendwann mal? Vor kurzem erst. Er wollte nämlich unbedingt mal japanischen Whisky probieren und hat sich gedacht, dann schenkt er ihn doch mir und dann kommt er zum Trinken vorbei. Das fand ich irgendwie eine sehr sympathische Idee. Ist ja nicht so, dass er nicht auch eine Heimbar hätte.
Ich finde, das könnte man mal auch mit mir machen, nicht? Wenn man mal was
ausprobieren will.
Also Whisky nicht, ist nicht meins.
Also liebe Hörer, wenn ihr beim Daniel zu Gast seid, bringt ihm Schnaps.
Was zu saufen.
Genau, kommt vorbei, bringt mir Schnaps mit.
Daniel, habe ich das richtig festgehalten? Diesen Budelschin, das war nicht nur eine Anekdote, sondern den trinkst du auch gerade, oder?
Den trinke ich gerade, ja.
Ja, das genau.
Den habe ich ja, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, ich kaufe ja gerne Flaschen, also einfach nach Aussehen, da ich ja keine Ahnung habe. Mhm. Deswegen denke ich mir immer so, ach, die Flasche sieht gut aus und dann nehme ich die daher mit. Und die ist wirklich ausgesprochen schön, ja.
Sehr britisch halt.
Hm.
Okay.
Okay. Jetzt muss ich den auch gerade mal googeln und hänge noch in den Bildern fest von dieser Flasche. Aber ja, sieht schick aus. Zurück zum Sneakpot. Wir sprechen, also ihr beide, ich habe es leider nicht geschafft, weil ich den anderen Film so lange aufgeteilt hatte, über Loki, die Serie, richtig? Gibt's da eigene Filme? Oh, ich bin so schlecht in diesem Universum. Hat er eigene Filme?
Nee.
Ich sehe gerade, also der Amazon kostet der Gin nur 21,99 und es gibt nochmal einen für 28,99. Ich glaube, da hätte ich tatsächlich einen besseren Preis machen können. Entschuldigung, dass ich nochmal reingekrätscht bin.
Das passiert sonst nie bei uns.
ich sehe hier einen für 17,90 sehe ich.
Alter, wo siehst du den?
Ja, ja, aber wahrscheinlich.
3 Euro Versand, glaube ich.
Ja, genau, da hast du nichts gewonnen. Ja, naja, und 30 Euro Mindestbestell. Naja. Loki,
als ob das ein Problem wäre für dich.
Ich gucke gerade, wo ich den geguckt habe. Ich finde nicht, wo ich was geschrieben habe. Ist egal, das kriege ich auch so hin.
Loki, hast du auf Disney Plus geschaut?
Ja, nee, ich meine, wann ich den gesehen habe, wann ich da was dazu aufgeschrieben habe. Scheint schon länger her zu sein. Naja, Loki hat noch keinen eigenen Film, aber der ist natürlich aus diesem Marvel Universum um die Avengers und ja, war halt in diesen Avengers-Filmen und in den Thor-Filmen, ne? Ist ja der Bruder von Thor.
Wie wir neulich bei Ragnarök gelernt haben.
Naja, da sind wir schon beim Inhalt, gell?
geht's auch wieder um diese Geschichte und hier, wie heißt die Schlange und Ragnarök und
nee, geht's überhaupt nicht.
Endstadium, Endzeit und so weiter?
Nee. Das wird in den anderen Filmen bisher manchmal so angedeutet, aber eigentlich ist es bei Marvel ein anderer Schnack.
Ja, also in den Thor-Filmen ist ja immerhin, spielt so ein bisschen in Asgard ja auch und da hatten die anderen Asen. Aber hier, also ja, man könnte meinen, es wäre ein Avengers-Film, aber selbst das ist es ja nicht, sondern es ist eigentlich so ein Zwischenwelt- ein bisschen Zeitreise, aber in erster Linie so fast ein bisschen Lost-mäßig. An Lost hat es mich, so in einer Zwischenwelt gefangen sein und da jetzt mit seinen Eigenschaften eben ein bisschen was machen und das Ganze mit ganz viel Marvel-Knallbumm garniert und CGI, ganz, ganz viel CGI. Und ja, weiß nicht, Daniel, fandst du das gut?
Ich fand die erste Folge großartig. weil die so ganz starke Brazil-Vibes hatte. Weiß nicht, ob ihr Brazil gesehen habt, so diese, diese bürokratische Dystopie. Und er kommt halt in so eine Zeitbehörde rein am Anfang und ist da halt so komplett einfach dieser der Bürokratie ausgeliefert und kann sich da überhaupt nicht gegen wehren. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das fand ich ganz, ganz toll. Es baut dann mit weiterem Verlauf der Serie sehr stark ab, finde ich.
Ja, sehe ich auch so.
Ich finde, also Tom Hiddleston kann man sich halt, also ich finde den einfach sehr nett anzuschauen so. Also sieht gut aus, aber ist halt auch so, er macht gute Witze und so. Das ist alles sehr kurzweilig. Das ist ja auch bei Marvel mittlerweile alles sehr, sehr routiniert, dass man das einfach amüsiert gucken kann. Aber es ist jetzt wieder nichts, was mir großartig hängen geblieben ist. Das Finale deutet darauf hin, wo es jetzt so in dem nächsten großen Abschnitt von den Avengers und so, also der große nächste Handlungsstrang des Marvel-Universums wird da angedeutet. Auch wenn man jetzt sich schon den Trailer zum neuen Spider-Man anguckt, dann dürfte das da quasi in dieser Serie gelegt werden. Also für Leute, die da irgendwie die große an der großen Narration interessiert sind, für die ist die Serie bestimmt was, aber sie hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen.
Ja, also ich muss sagen, gerade die großen Narrationen und dass das eben diese Filme alle Teil dieser Narration sind, das stört mich immer mehr, es nervt mich immer mehr. Es ist alles nur so ein, hier noch ein kleines Fragment der großen Avengers-Geschichte, die alle miteinander zusammenhängt. Es war ja neulich bei WandaVision war das ja auch schon so, kann denn nichts mehr für sich alleine stehen? Also Loki ist so ein, ich hatte mich wirklich drauf gefreut. Es ist ein cooler Antagonist gewesen aus den Filmen, die ich tatsächlich nicht alle gesehen habe, aber fast alle. Und ich dachte, da kann man wirklich was Cooles draus machen, aber es ist eigentlich nur so ein, wie du sagst, so ein Zwischending oder so eine Zwischenfingerübung oder keine Ahnung, so ein Fragment von Film zu Film oder von Film zur nächsten Serie oder ich weiß nicht, es hat so wenig Gehalt und es ist so einfach mit CGI und ein paar Ideen aufgeblasen und die Ideen sind dann bemüht und diese Zeitsache, das haben wir alles schon mal gesehen und was wir nicht gesehen haben, das ist wieder so arg überkonstruiert. Also mich hat es auch zunehmend abgeturnt, je länger ich es gesehen habe und dann diese übertriebene CGI, also gerade in der letzten Folge, was soll denn dieser Mist? Sag mal, in jedem Marvel-Film ist die letzte halbe Stunde diese völlig bekloppte, übertriebene CGI-Schlacht. Wer will denn das noch sehen? Also, ich verstehe es nicht.
Okay, da fand ich hier, also die gab es ja hier in der vorletzten Folge, wenn ich mich nicht irre, mit
diesem
riesigen Wesen. Weil da fand ich tatsächlich so, die letzte Folge, die war ja dann letzten Endes so ein bestand ja irgendwie nur aus einem Wortgefecht großen
so ein Kammerspiel, ja.
Naja, das fand ich dann wieder ganz okay. Also das insgesamt, ich fand, mich hat die Serie halt einfach auch wieder hier nicht gestört. Die war halt so, man konnte die weggucken. Im Gegensatz zu WandaVision, die mich halt wirklich aufgeregt hat, wo mich insgesamt, insbesondere das Finale, wo ich richtig sauer war, weil ich dachte, das könnt ihr doch so nicht erzählen. Das hat mich, also da bin ich fuchsig geworden und hier und auch danach kam ja irgendwie Falcon and the Winter Soldier. Auch da war
Den hab ich nicht gesehen.
Ja, es ist, da versuchen sie sowas mit Black Lives Matters, aber zugleich ist das Ganze halt auch immer noch Disney und halt Staat und Polizei, hurra, und das ist so, das hat auch alles so vorne und hinten nicht gepasst und das war halt hier gar nicht. Es gab so die eine Sache, wo ich wirklich dachte, so okay, ist ja das, ich glaube, also jetzt Spoiler für Endgame ist das oder Infinity War, Infinity War, weil in Infinity War stirbt ja Loki, bevor dieser Snap kommt, so dass als dann dieser Snap rückgängig gemacht wird in Endgame, er weiterhin tot ist. Das heißt, dass sie hier eben auf den Loki aus der Vergangenheit zurückgreifen müssen, der ja dann in Endgame quasi abhaut. Und dieser Loki hier, ist ja noch gar nicht der Loki, der irgendwie 5, 6 Filme durchgespielt hat. Der ist ja in dem ersten Avengers noch einfach der Hardcore-Bösewicht. Und den Loki, den wir kennen, der halt so viel mehr Nuancen mittlerweile hat und gar nicht mehr so der Böse ist, sondern halt eben die, sowohl das Gute als auch das Böse Anteile an sich hat und dadurch irgendwie diesen Charakter spannend macht, das ist halt ein anderer. Und um uns den halt zurückzugeben, schaut er sich halt irgendwie in der ersten oder zweiten Folge quasi so ein Recap seiner eigenen Geschichte auf einem Bildschirm an und dann sagt er, danach ist er dann halt wieder quasi unser Loki. Und das fand ich so, okay, das ist so eine billige Methode, um uns einfach unseren geliebten Charakter zurückzubringen. Das dachte ich auch so, nee, das ist einfach faules Drehbuchschreiben.
Ja.
Überzeugt mich nicht so hart. Ich hatte irgendwie da jetzt viel mehr also, so, wow, geil, musst du unbedingt noch nachholen und so.
Habe ich erwartet eigentlich. Ich hatte das gehofft oder ich dachte, das würde mir toll gefallen, aber.
Es gibt immer wieder gute Gags, das kann man nicht anders sagen. Also
ja, natürlich.
Und so, man kann immer wieder gut kichern, so einfach, weil der Humor, der passt schon, der funktioniert hin und wieder einfach.
Ja, auch Owen Wilson funktioniert gut und so. Also es ist, ich meine, dann die Sache. Die Trans-Sache, ja. Ich weiß nicht, hast du Ragnarök gesehen,
Daniel? Die Serie habe ich gesehen, ja. Yeah. Ich war übrigens nicht so begeistert wie ihr, aber ich will mich nicht auf Streit einlassen.
Ach, deswegen bist du doch hier.
Nee, also mir hat das schon alles gut gefallen. Ich fand es nur alles so dick aufgetragen. Also das ist ja schon, also vielleicht gerade, weil es ja alles Götter sein sollen, aber die spielen alle so unglaublich theatralisch und das ist so irgendwie, es war mir alles einfach immer eine Nummer zu hart, deswegen fand ich das nicht so geil.
Was ich in Ragnarök toll fand, war die Loki-Darstellung tatsächlich.
Hast du erzählt, ja.
Genau, eben gerade dieses organisch-natürliche, es wird kurz thematisiert oder angesprochen, dass es eben eine Trans-Thematik ist, aber das wird nicht ausgeweitet, sondern es ist halt einfach da und dem schaut man dann zu in seinen Facetten. Und hier wird das ja auf so eine komische Art, also es ist schon ja auch eine Trans-Thematik da, aber dann auf so eine komische, also ich habe es irgendwie als so komisch, spießig, heterosexuelle Weise, also bis hin zu dieser, ich will jetzt nicht viel spoilern, aber bis hin zu dieser absurden Love Story, also wo ich mir auch dachte, so okay, jetzt machen wir es irgendwie Disney-kompatibel, diese Trans-Thematik, ernsthaft? Also wie hast du das empfunden?
Ehrlich gesagt, ich hatte nicht das so interpretiert, dass das hier die Trans-Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, ob die in der, da kenne ich mich nicht gut genug mit der nordischen Mythologie aus, ob die in dieser Loki-Figur drinne steckt.
Ja, die ist nicht drin, deswegen ist es schon naheliegend, dass die auch nie wiederkommt.
Dann hast du das, weil für mich war das diese heteronormative Trans-Beziehung, die du beschreibst, für mich sollte das eher so ein Symbol für den Narzissmus sein, der ja so in diesem Marvel-Universum immer ganz stark in dieser Figur drinne steckte. Und die haben sie jetzt halt einfach in Form von einer Liebesbeziehung auf den Bildschirm gebracht. Ist natürlich genauso irgendwie heavy-handed und irgendwie relativ grob schlecht erzählt. Aber klar, wenn du sagst, dass da irgendwie genuin noch irgendwie was ein Trans-Aspekt in Loki drinne steckt, dann ist mir das einfach entgangen.
Ja.
Also ich habe das natürlich auch in Ragnarok gesehen, aber ich hat er das jetzt nicht die Parallelen gesehen, dass das hier auch so sein muss. Aber klar, öffnen sich mir die Augen so.
Ja. Genau, also es wirkt halt hier so einerseits konstruiert und gar nicht organisch und andererseits auch irgendwie, ja, so, wie heißt das, eben heteronormativ, ja, so Disney halt. Also es war mir, also für mich die Serie no. Also, sie hat mir wirklich weitestgehend wenig Spaß gemacht. Also mir hat da wirklich nicht viel Spaß dran gemacht. Also klar, Hiddleston Owen Wilson, die haben mir schon Spaß gemacht und so und auch die weibliche Hauptrolle oder erste Nebenrolle, wie man es nennen mag, fand ich auch gut. Aber unterm Strich ist es halt einfach albernes heterosexuelles Disney Knallbumm Marvel CGI Gedöns. Also es könnte mich abgewöhnt haben von der Marvel Sache. Also ich habe jetzt auch gar keinen Bock mehr noch Endgame zu schauen. Ich glaube, das ist nämlich der mir fehlt. Mhm. Weil ich einfach finde, ich bin mit dem Universum durch. Oder ich habe das Gefühl, das Universum ist durch. Und alles, was sie jetzt noch bringen, ist einfach das Melken der Kuh. Eigentlich ist doch nichts mehr zu erzählen. Ist doch, ja, ich weiß nicht.
Ich habe heute, das ist schon eine Weile her, bevor jetzt die ganzen Serien anfingen, sagte der Christian vom Katz-Podcast in seinem Podcast irgendwann mal so, boah, es ist jetzt vor 2 Jahren der letzte Marvel-Film erschienen. Müssten die eigentlich nochmal wiederkommen? Würde sie wirklich jemand vermissen?
So, ja, genau.
Jetzt
genau.
Sind sie wieder da, und zumindest in Serienform. Und die Frage ist, haben wir wirklich so viel dazu gewonnen? So.
Ja, nee, eigentlich nicht.
Ja. Aber Endgame fand ich nett. Also Endgame ist halt auch so eine Zeitreisegeschichte. Würde ich dir doch durchaus mal empfehlen. Also ich finde, den kann man halt echt gut als Abschluss auch gucken. Und dann ist die Geschichte auch zu Ende erzählt. Und was jetzt halt kommt, das kannst du machen, aber kannst du halt auch weglassen. So. Und wenn du Endgame geguckt hast, dann ist es halt auch tatsächlich ein befriedigendes Ende dieser ganzen Marvel-Geschichte.
Ah, okay. Und WandaVision spielt danach, oder?
Ja, ja, alles, also dann, es gab ein Spider-Man, irgendwie Far From Home, WandaVision, also und alle Serien, die jetzt draußen sind, die spielen alle danach jetzt.
Ah, ja, okay.
Außer genau, dieser, jetzt ja gerade im Kino, hier der Scarlett Johansson-Film, das ist ein Prequel. Genau, Black Widow, das spielt irgendwo in der Vergangenheit.
Okay. Na gut.
Okay. Hat mich nicht überzeugt, werde ich wohl dann doch nicht.
Nee, brauch
nicht. Muss man nicht.
Cool, Zeit gespart. Kann ich mir koreanische Filme angucken?
Ja.
Ja. Christoph, du hast Elias Grace geschaut und wolltest darüber sprechen. Daniel, du auch, oder?
Nee.
Gibt es jetzt ein Solo?
Sagt mir gar nichts.
Schade.
Dann tanzt Christoph jetzt für uns alleine.
Da hätte ich gern mit dir drüber gesprochen, Daniel. Ich glaube, das wäre nämlich was für dich.
Ich habe mich auf die Nächsten, die in der Liste stehen, konzentriert. Ja, und selbst die nicht durchgeschafft.
Ich auch nicht. Ja, ist eine Miniserie nach einem Buch von Margaret Atwood. Heißt sie so, ich glaube. Oder Atwood? Nee, Atwood heißt sie, ne? Die auch Handmaid's Tale geschrieben hat. Was ich ja hart abgefeiert habe. Und das jetzt spielt aber tatsächlich in der Vergangenheit. Bei Handmaid's Tale, das spielt ja in einer dystopischen Zukunft, die eben quasi zur Vergangenheit wird, weil sie dystopisch ist. Und jetzt, also man hat ja bei Handmaid's Tale immer so das Gefühl, dass die im 19. Jahrhundert sind. Und jetzt sind sie halt wirklich in dieser Zeit. Ich glaube, es spielt im 19. Jahrhundert. Hab ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, wo. Aber ich glaube im 19. Jahrhundert, ja. Und es handelt von einer Mörderin. Ich glaube, es beruht auf wahren Begebenheiten, aber da nagelt mich nicht drauf fest. Und ist so eine Psychostudie. Ein junger Arzt, also ein Psychologe oder Psychiater oder Psychoanalytiker. Psychoanalyse gab es noch nicht. Keine Ahnung. Also der sich mit ihrer Psyche befasst, soll ein Gutachten über sie abgeben, ob sie irgendwie eine Haftverschonung oder sowas kriegen soll nach so und so vielen Jahrzehnten. Und interviewt sie deswegen über längere Zeit, also ich glaube Monate geht das, trifft sich immer mit ihr und dann erzählt und befragt sie halt zu ihren Verbrechen. Also es geht da um eine Geschichte, sie war ein Dienstmädchen in zwei Häusern, also nacheinander, und wurde da zum Teil ziemlich schlecht behandelt, hat da ziemlich Furchtbares erlebt und hat dann irgendwann wohl oder war beteiligt an dem Mord des Herrn und des ersten Dienstmädchens. Das versucht er eben so ein bisschen aufzuarbeiten, und es bleibt ein bisschen dunkel, wie tatsächlich ihre Rolle ist. Ist auch nicht so relevant eigentlich. Es wird auch schon einiges dann auch offenbart, aber das ist eigentlich, in erster Linie ist es so eine Psychostudie, die so sehr stark in Rückblicken erzählt, aber eben bei den Rückblicken eben keine, nicht, wie nennt man es, nicht den allwissenden Erzähler hat, sondern man kriegt halt das gezeigt, was sie gerade ihrem Arzt da erzählt. Und ob das halt die Realität ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Gell? Ja, da passt dann einiges zusammen oder auch nicht zusammen. Und also es ist wirklich eine cool gemachte Miniserie, die schon langsam erzählt ist. Also es ist nicht, also Handmaid's Tale ist schon viel schneller erzählt. Also der Vergleich, der liegt ja nahe. Und es ist so ein Historienfilm schon. Also es ist hat nichts Modernistisches, auch in der Erzählweise eigentlich nicht groß. Es ist schon, ist zwar modern gemacht, aber es ist, ist ein richtiger Historienfilm, wenn man so will. Ein Krimi. Ja. Krimi-Psycho-Analyse-Ding. Durchaus empfehlenswert.
Hier, Christiane, meine Freundin, hypt ja auch Handmaid's Tale sehr. Mhm. Und ich sag immer, deine grausige Serie, die ich nie sehen will. Und zwar, weil, also alles, was ich darüber gehört habe, ist halt, dass da sehr, sehr viel sexualisierte Gewalt drin vorkommt. Mhm. Und vor allen Dingen, dass durch und durch ungerecht alles ist. Und das sind halt so zwei Dinge, die mir so wehtun anzugucken, dass ich es halt nicht ertrage. Ist das hier auch wieder so?
Also erstmal zu Handmaid's Tale. ja, da hast du recht. Das war auch das war eigentlich der Hauptgrund auch, alles, was du sagst, war der Hauptgrund, warum ich es ewig lang nicht geschaut habe. Aber es ist eine so unfassbar fantastische Serie, die einen natürlich berührt, aber eben auch auf eine gute Weise berührt. Also oder auf eine, dass sie einen so stark berührt, die macht einfach was mit einem, ja. Also es ist die bringt einen voran in irgendwas. Und wenn es auch nur die Sicht auf unsere Welt jetzt gerade ist, also es ist eine unfassbar fantastische Serie, also wirklich absolute Empfehlung. Und was die sexualisierte Gewalt angeht, ja, es ist, wie heißt es, non-consensual sexuality, absolut, aber es ist jetzt keine Gewaltvergewaltigung. Also sowas ist nicht, gell? Ist schon, ich weiß nicht, wie ich's umschreiben soll. Also so wie Vergewaltigung meist oder oft dargestellt wird, so ist es schon nicht dargestellt, gell? Also das ist, sowas sieht man dann nicht. Sondern es geht eher eben um eine Gesellschaft, wo eben Frauen nicht das Recht haben zu entscheiden, mit wem sie Sex haben und sich darin auch fügen. Ne? Ja. Es ist
macht's nicht besser.
Nein, es ist absolut schrecklich, klar, aber dass es so schrecklich ist, macht es was wirklich Besonderem. Also es ist wirklich eine Fantasie.
Ja, ja, ich höre das ja oft, dass das gut sein soll, aber ich werde es mir nicht anschauen. Aber nee, ich glaube das ja, auch. Ich glaube das vollkommen, dass das eine sehr gute Serie ist. Ich glaube nur, dass ich es nicht ertragen könnte.
Ja, es ist doch hart, also keine Frage.
Ja.
Okay, aber jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, diese Serie, was war deine Frage?
Scheiße, ich hab's nicht auf diese zwei Aspekte, sexualisierte Gewalt und halt ja, so zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, das sind zwei Dinge, die mir wirklich wehtun, wenn ich sie ansehen muss, ob das hier in dieser Serie auch vorkommt.
Okay, auf sexualisierte Gewalt steht Margaret Atwood einfach. Nein, ich weiß es nicht. Das ist natürlich eine fiese Unterstellung. Aber ja, kommt schon auch vor hier. Aber ist, nee, kommt kaum vor. Es wird eine Vergewaltigung, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob am Anfang eine Vergewaltigung durchgeführt wird oder nur angedeutet wird oder nicht gemacht wird. Weiß ich nicht. Also ja, am Anfang lebt sie in Verhältnissen, wo das angedeutet wird, dass sowas vorkommt, aber es ist nicht Thema eigentlich. Sondern ja, Frauen im 19. Jahrhundert hatten halt auch echt wenig Rechte, gell? Und gerade so Dienstpersonal und so, brauchen wir nicht drüber reden. Und das wird hier nicht ausgespart, aber es werden jetzt keine Vergewaltigungen gezeigt oder so. Also habe ich jedenfalls nicht in Erinnerung. Dann später wird ja, wird auch angedeutet, dass Männer oder gerade der Hausherr eben der Meinung ist, dass er sich nehmen kann, was er möchte, aber eigentlich ist die Sexualität, die gezeigt wird, wenn ich mich recht erinnere, alles einvernehmlich. Also, nee, das ist nicht, ist kein primäres Thema. Nee. Meine ich mich jetzt nicht zu erinnern, aber es schwingt bei Margaret Atwood schon mit, kann man nicht anders sagen. Also.
Mhm. Wo kann man das gucken?
Ich glaube bei Netflix.
Okay.
Und es ist schon.
Kann ich jetzt nicht versprechen, dass ich reingucken werde.
Also, aber so von der Art, wie das erzählt war und so, habe ich oft gedacht, so, ja, das ist echt was für ein Daniel. Also, es ist so.
Ja, ich auch, als ich gerade eben Screenshots sah, so ein historisches Setting, das fängt mich ja schon auch gerne
das
ein.
Das sieht schon wie der Film, den du uns letztes Mal mitgebracht hast. So ähnlich sieht das schon ein bisschen aus. Also.
Beim letzten Mal habe ich doch diesen im Altersheim werden die Leute abgezockt Film mitgebracht.
Ach so, nee, ich. Da war es vorletztes Mal. Ich meinte diesen,
den ich euch empfohlen hatte. Du meinst hier Porträt einer Frau in Flammen.
Ja, genau.
Ja, verstehe. Ja.
Obwohl
ja.
Er viel früher spielt. Aber so ähnlich sieht das aus, finde ich. Also, nee, ich glaube, das könnte schon was für dich sein.
Ja, mal schauen.
Was ihr hingegen beide geschaut habt, ist Fear Street.
Was wir beide nicht vollständig geschaut haben.
Ihr habt es beide nicht fertig geguckt.
Ja, nein. Ich bin noch dabei. Ich
wegen
jetzt noch nicht
wegen vor, Zeit oder wegen Inhalt?
Ja, genau. Nee, ich schaue das noch fertig. Ja, ich schaue das noch fertig.
Ach so.
Ich finde es zunehmend gut, muss ich sagen.
Ah, du findest, okay.
Wollt ihr dann nächste Woche drüber?
Nee, es sind lass mal erst ausholen. Es sind drei Filme auf Netflix. Mhm. Und zwar basiert es wohl auf einer Jugendbuchreihe, was ich dann doch erstaunlich fand, weil die nehmen keine Gefangene in den Filmen. Ich würde sagen, da haben sie noch mal einiges draufgelegt, wenn das mal ein Jugendbuch war.
Boah. Die Brotzeitmaschine.
Ja, oh Gott, das ist echt hart. es sind Slasher-Horrorfilme, also klassisches Szenario. Es gibt halt so psychopathische Mörder, die ihre Opfer jagen. Und und das ganze das große Narrativ ist, es gibt halt irgendwie eine Stadt, die flucht ist, Shadyville, wo nämlich 1666 eine Hexe hingerichtet wurde, die daraufhin eben diesen Ort verflucht hat, und seitdem ticken da regelmäßig die Leute aufs. Und das ganze, was es jetzt auch so ganz interessant machte, wie ich fand, wird halt rückwärts in der Zeit erzählt. Der erste Teil, den wir beide gesehen haben, spielt 1994. Der zweite Teil, den wir angefangen zu gucken haben beide, aber beide aus Zeitgründen noch nicht fertig sind, spielt 1978. Und dann der dritte Teil eben spielt so die Origin Story 1666. Den haben wir, wie gesagt, noch nicht gesehen. Findest du den? Was?
Jein. Ich habe den ersten gesehen, komplett. Und den zweiten habe ich angefangen, wie du sagtest, aber nur ein Stück weit angefangen, und dann habe ich mal so in die Mitte geschaut, ob das so, um zu gucken, wie das dann so aussieht, so vom Gefühl her, also da habe ich dann vielleicht eine Minute gesehen oder so, und dann bin ich zum dritten Film gegangen und bin da an ein paar Stellen reingesprungen, und ich muss sagen, ich habe vom dritten Film eher sogar mehr Eindruck als vom zweiten.
Okay.
Und was ich vom dritten gesehen habe, ist, möchte ich schon kurz, also es ist kein Spoiler, weil ich habe ihn ja nicht gesehen, deswegen kann ich eigentlich nicht groß spoilern. Der spielt nicht komplett in dem 1666, sondern eigentlich nur zur Hälfte. Und die zweite Hälfte ist dann eher so, macht die Klammer zu den anderen zwei Filmen wieder. Und wie ich wahrgenommen habe, in dem wirklich nur das Überfliegen des Filmes, in einer recht coolen Weise. Also ich habe da echt Bock drauf, weil ich das Gefühl habe, dass das wird sehr rund am Ende. Ich hoffe, es wird auch so. Aber nach dem, was ich bisher gesehen habe, auch vom ersten Film, die können schon erzählen. Also ich finde, das ist schon rund in dem, was sie tun. Ist natürlich, ist das total Genre-Kino.
Ja.
aber das das gibt ein ziemlich rundes Bild am Ende.
Ich weiß nicht, ob da so die Macher von Stranger Things mit drin hängen, aber es ist auch vom Vibe her, wirkt es sehr, sehr ähnlich. Im zweiten Teil ist auch die rothaarige Schauspielerin, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, aus Stranger Things, spielt da die Hauptrolle. Das fand ich zum Beispiel auch im zweiten Teil den Anfang gut. Ich hatte in der IMDb nur gesehen, dass die gleichen Schauspieler aus dem ersten Teil und zweiten wieder auftauchten, wo ich mir dachte, okay, wie machen sie das? Weil das ist ja jetzt irgendwie 7 Jahre vorher. Und der zweite Teil fängt dann eben auch 1994 quasi unmittelbar, schließt er an die Geschehnisse, die wir im ersten Film gesehen haben. Und sie gehen dann halt zu so einer Frau und die erzählt ihnen dann eben, was 1978 passiert ist. Und dann wird der Film weiter in so einer Rückblende erzählt. Ja, bei dem ersten Teil.
Bei dem dritten ist es zum Teil sogar so, dass eben Figuren, die da in dem 17. Jahrhundert sind, werden gespielt von Schauspielerinnen, die wir aus dem ersten Teil kennen.
Ach ja. Ja, genau. So hatte ich es halt auch gedacht, dass es schon beim zweiten gemacht wird. Aber da war es halt so mit dieser Rückblende. Das fand ich dann doch ganz clever. Was ich am ersten halt sehr charmant fand. Also ich fand, der erste sah nicht richtig aus wie 90er, weil sie hatten dann doch zu sehr so die Stranger Things Ästhetik auch so. Es war sehr, sehr viel Neonlicht oder so. Aber ich fand halt den Soundtrack so geil, weil das war halt original einfach die Musik meiner Jugend. Mhm. So, ich war halt in der Zeit, in dem Alter, und da lief dann eben, der lief von Fear of the Dark über der, ich kenne mehrere Lieder von Soundgarden. Fear of the Dark
habe ich auch gefeiert.
Genau. Und dann aber auch so Sachen wie hier Cypress Hill und ach, keine Ahnung, es waren so. Ja, genau, Fugees. Im zweiten Teil fängt es gleich mit Nirvana an. Und das ist oh Gott, Mann, das ist genau die Musik, die ich in der Zeit gehört habe. Von daher, es war, ich bin dem auf dem Leim gegangen. So, ich hatte genau diesen Nostalgie-Flash, während ich mir
Stranger
so,
Things ja auch machte.
Genau. Aber Stranger Things ist halt für mich zu früh quasi, weil ich da war ich noch zu klein, um irgendwie die 80er mitzukriegen oder halt auch diese nostalgisierte Version der 80er. Und so ist halt jetzt so diese nostalgisierte Version der 90er, das ist genau das Richtige für mich. So konnte man dann halt irgendwie leicht amüsiert sehen, wie Jugendliche dahin geschlachtet werden, während da zu gute Musik läuft. Das war gut.
Ja, stimmt. Ja, ging mir ähnlich. Ich habe ein bisschen gebraucht übrigens, bis ich Britta erkannt habe von Community, weil sie nicht blond war. Aber hat mich auch gefreut. Also ja, da hat mich vieles gefreut in dieser, in diesem Film oder in diesen Filmen. Es ist eigentlich eine Miniserie, wenn man so will.
Ja.
Ich freue mich, dass ich da noch den Rest schauen kann, aber es ist schon gory. Also braucht man nicht verheimlichen.
Ich habe vor allen Dingen, also ich habe halt hier unseren Hauptfilm und den ersten Fear Street an einem Tag geguckt und ich habe in der Nacht halt auch von Messern geträumt. Also, am nächsten Tag dachte ich nämlich dann auch so, okay, jetzt lässt du mal von diesem Film erstmal die Finger, nicht, dass du morgen selbst hier mal Messer rumrennst.
So. Schaust du nochmal Frozen oder so?
Ja.
Ja, besser ist das.
Okay, klingt auch so, als ob mir das wieder viel Zeit gespart hat, euch dabei zuzuhören.
Sehr. Große Empfehlung, aber nix für dich, Stefan.
Oh, auch das hilft mir natürlich.
Ja.
Was ihr beiden in zumindest Abstand voneinander geschaut habt, ist Zoomania.
Oha,
Und der Daniel scheint unterschiedliche Bewertungen abgegeben zu haben oder so ähnlich.
Nee, ich habe den auch zweimal gesehen, aber ich habe den auf Letterboxd zweimal gelockt und beim ersten Mal habe ich ihn 4 Sterne gegeben, da fand ich ihn halt noch sehr, sehr gut, so, oder also 4 von 5 Sternen, einen ziemlich guten Film, und beim zweiten Mal habe ich 3,5 von 5, also einen netten Film, aber ich hatte schon mehr Probleme gesehen.
Ja, das habe ich gelesen bei dir, bei
Letterboxd. Wollt ihr mich ganz kurz einmal abholen?
Genau, fang mal groß an, bitte, Christoph, du bist so aktuell da drin.
Ja, das ist ein Animationsfilm, den ihr auch schon besprochen habt, Stefan, glaube ich. Die Claudia hat den schon besprochen.
Jetzt bin ich aber froh, ich konnte mich nicht erinnern. Also, ist auch schon vorgekommen, ich weiß. Aber.
Und es handelt von einem Hasen, einer jungen Frau, die ein Hase ist, und die Polizistin werden will. Und das Problem ist, dass normalerweise Hasen nicht Polizist werden und Frauen auch nicht. Also da ist so eine Geschlechterkampfsache drin oder Gleichberechtigungsgeschichte drin am Anfang, so der erste Teil des Films. Denn sie geht dann in die große Stadt, die Zootopia heißt. Also jedenfalls im Original, im Deutschen heißt es Zoomania, was ich eine völlig unpassende Bezeichnung finde, aber egal. Sie wird dann Polizistin und also sie ist halt super gut in ihrer Ausbildung und boxt sich dann halt durch. Also ist so ganz, wird hart diskriminiert im Beruf und wird dann als Politesse eingesetzt und so. Und in dieser Stadt Zootopia ist im Endeffekt, gibt's so,
Schenkst du Champagner nach, Daniel?
Es gibt echt so.
Nein, das ist nur Wasser.
Die Thematik in der Stadt ist, dass es wohl bekannt Raubtiere gibt und eben Tiere, die Vegetarier sind. Dass die eventuell eben eine Problematik miteinander haben könnten, könnte man ja meinen. Haben die aber nicht in Zootopia, weil es ja eine Zootopia. Dann gibt es Spannungen zwischen den verschiedenen Tieren und das Ganze wird dann also so im Subtext mehr zu so einer, also ich habe es so verstanden, zu einer wie geht die Majorität mit Minderheiten in der Gesellschaft um und was meine Frau lustigerweise nicht gesehen hat in dem Film. Also wie das an einem vorbeigehen kann, ist mir nicht klar, aber sie hat irgendwie was anderes gesehen in dem Film. Naja, dann habe ich deine Bewertung gelesen und abschließend möchte ich noch sagen, ich fand das gut gemacht und hat mir gut gefallen. Also für mich war das eben so, ist halt in der Zeit der großen Flüchtlingskrise 2015 irgendwie drumherum entstanden. Ich weiß nicht genau, ob er von da ist, aber ich glaube etwa, gell?
Nee, 2016 rausgekommen. Also
siehst du, dann passt es ja. Und eben dieses Thema, wir machen Flüchtlinge oder Geflüchtete zum Sündenbock für alles Mögliche, auch für Dinge, die vielleicht gar nicht sind, also für Probleme, die gar nicht da sind, einfach nur um sie zu diskriminieren. Und das ist eben für mich das große Thema in diesem Film. Und ich finde es auch eigentlich gut umgesetzt. Und dann lese ich bei dir in deiner zweiten Rezension. Irgendwie von, wie heißt das, fragwürdige Subtext oder irgendwie sowas hast du geschrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Auch wenn ich mal raussuche. Was meinst du damit?
Dieser ganze, Rassismus-Plot, der kommt erst so in der zweiten Hälfte des Films da rein. Mhm. Und ich glaube weniger die Flüchtlingskrise, weil amerikanischer Film, ich weiß gar nicht, wie viel die davon mitbekommen haben, sondern auf mich wirkte das, ich glaube, das habe ich in der ersten Rezension auch schon geschrieben, so ein bisschen als, oh man, shit, dieser Trump, der könnte echt Präsident werden, lass uns das nochmal irgendwie in dieses Drehbuch mit schnell reinschreiben. Als wäre das so relativ spät im Produktionsprozess damit reingekommen.
Und am Anfang so ein Sexismusfilm ist, gell?
Ja, genau. Es ist so, die erste Hälfte geht's halt tatsächlich so, was kann eine Frau in dieser Welt werden, wo sie als halt ist Kaninchen quasi als schwaches Geschlecht in einer Welt, die halt für ganz offensichtlich irgendwie patriarchal ist, so. Das ist jetzt auch nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern das war eine Debatte, die dann sich so, als der Film 2016 rauskam, wurde der tatsächlich auch erstmal so abgefeiert, so yeah, nächste geile, woke, aufgeklärte Disney-Film, und dann so in den ein, zwei Jahren danach kamen so immer mehr Stimmen, die sagten so, oh, ihr habt es nicht zu Ende gedacht. Und das deutet halt auch darauf hin, dass das relativ spät und überhastet da reingeschrieben wurde, weil der Film hat das Herz am rechten Fleck, so, der versucht schon irgendwie antirassistisch zu sein. Aber was er quasi so versehentlich macht, ist halt trotzdem zu erzählen, dass halt die Raubtiere, die halt klar für eine schwarze Minderheit stehen, dass die halt weniger zivilisiert sind, aber sich ja in den letzten Jahren ganz gut gemacht haben. Und heutzutage essen die ja keine anderen Tiere mehr so. Früher vielleicht mal, da waren die noch die Wilden. Und halt diese Assoziation mit schwarzen Menschen, dass das die Wilden sind, das ist halt schon ein hartes Stereotyp, was halt sehr, sehr lange ist und was der Film natürlich so aus Versehen miterzählt, aber dennoch in so einer Konnotation miterzählt. Und das ist halt nicht ganz unproblematisch, wenn du irgendwie eine Geschichte über Rassismus erzählst und dann quasi versehentlich sagst so, ja, Schwarze, die sind jetzt ganz okay, früher waren die mal wild, aber jetzt sind die nicht mehr so schlimm. Das ist schon so, oh, ja, das stimmt, tut so ein bisschen weh. Ja. So, und das ist so, deswegen habe ich halt so ganz stark den Verdacht, dass das am Ende so ein bisschen hastig da reingeschrieben wurde und man sich da nicht das komplett bis zu Ende gedacht haben. Der Film, ich mag den Film, das ist ein netter Film und das wird ja auch keinem Kind auffallen. Ich glaube auch nicht, dass ein Kind anschließend rumgehen wird und irgendwie jemanden als wild bezeichnen, sondern der Film hat schon eine tolerante Botschaft und von daher, das kann man schon mal machen, aber man darf halt auch nicht zu lange drüber nachdenken einfach.
Ja, nee, also ich habe mit meinem Sechsjährigen schon auch drüber gesprochen über den Film. Und da war schon auch eher das Thema so Vorurteile ja, und dass eben die Schafe nicht immer die Guten sind. und Thema eben das, ich weiß nicht mehr genau, was ich mit ihm besprochen habe, aber eben dieses zum Sündenbock machen für Dinge, die vielleicht gar nicht da sind, ja, so für Verbrechen, die vielleicht gar nicht geschehen sind, dass man halt manchmal halt auch ein bisschen genauer hingucken muss, ob eben Dinge auch wirklich passiert sind, ob jemand irgendwas Schlechtes gemacht hat, ob jemand schlecht über jemanden geredet hat oder so, bevor man sich aufregt drüber.
Ja, also ich habe auch kein ernsthaftes Problem. Ich habe ihm ja immer noch eine gute Note gegeben. Ich sage nur, ich glaube, ich habe den im Kino gesehen oder so. Und diese tatsächliche Begeisterung beim ersten Mal schauen, die ist dann nachher so ein paar Nuancen reingemischt, wo ich gemerkt habe, so, okay, da gibt es auch ein paar problematische Aspekte an dem Film einfach.
Ja, gut. Diese, was du sagst, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann mit den, Schwarze werden als Wilde dargestellt oder als ehemalige Wilde, die habe ich halt nicht gesehen oder nicht sehen können, weil ich gar keine Schwarzen darin gesehen habe. Also ich habe halt eine andere Analogie gesehen, eine viel eurozentrischere, die natürlich wahrscheinlich nicht die treffende ist, weil es halt kein europäischer Film ist. Aber für mich hat er eben eigentlich total gut funktioniert mit 2015 in Europa, gell?
Ja.
Und AfD und sowas. Und auch CDU und sowas, ja klar, halt Mehrheitsgesellschaft. Also
Ja, nee,
also ich fand es ein toller Film. Toll Spaß gemacht. Ja.
Naja, da war der ja gar nicht so uneinig, wie das zu Anfang drohte.
Nein.
Da hattest du nicht in der Vorbesprechung schon Krawall anfangen wollen, Daniel?
Nee,
haben gar nicht.
Irgendwas anderes,
ich weiß auch nicht
mehr. Ah, nee, Christoph hatte mich geschämt, weil ich meinem Kind Pulp Fiction zeige und er hatte alten Scheiß das genannt. Und jetzt komme ich aber zu richtig alten Scheiß.
Wow, da schreibt er sich die Überleitung fast selber. Vielen Dank. Ja, du hast alte Hitchcocks dir reingefahren.
Genau, ich bin.
Und zwar, genau, bitte.
Ja, ich bin ein sehr großer Hitchcock-Fan und es ist mein Lieblingsregisseur, absolut.
Ganz überraschend, wenn man deinen Podcast hört.
Freunde beschimpfen mich dafür auch immer, dass ich nur Hitchcock schauen würde. Und dieses Jahr stimmt sogar, weil ich dachte mal, ich muss mal Lücken schließen und habe dieses Jahr als Projekt sämtliche Hitchcock-Filme chronologisch gucken. Und ich sag mal, ich bin durch ein tiefes Tal der Tränen gegangen, denn so, was der gute Mann in den 20ern und 30ern gemacht hat, das war jetzt nicht unbedingt die höchste Kunst, die man machen konnte, sondern da war auch echt viel Schrott dabei. Und jetzt komme ich so langsam in bessere Gefilde. Ich habe so so eine Alfred Hitchcock Master Masterpiece Collection DVD-Box mir auch gekauft, nee, Blu-ray-Box, und da habe ich jetzt auch die ersten Filme angefangen zu schauen. Ich bin jetzt so 40er bin ich jetzt. Und zwar habe ich jetzt geguckt zuletzt Saboteur, Foreign Correspondent und Shadow of a Doubt, und die sind durchaus nice. Also Saboteur ist so ein Lieblingsthema von Hitchcock, so der zu unschuldig Verdächtigte auf der Flucht. Ist ein Typ, wird einfach verdächtigt, jetzt mit Beginn des Zweiten Weltkrieges so eine Fabrik, ich glaube Flugzeugfabrik oder so, in die Luft gejagt zu haben, aber er war es gar nicht und er sucht dann halt den wahren Schuldigen. Hat ein paar richtig geile so Spannungs- und Actionsequenzen für die Zeit natürlich. Man muss das immer halt mit den Augen sehen. Natürlich hält das nicht mehr mit heutigen Action-Szenen stand, aber wenn da jemand an der Freiheitsstatue hängt und jemand anders versucht, ihn festzuhalten, und alles hängt nur davon ab, ob die Nähte an der Jacke halten, dann finde ich das heute noch sehr, sehr spannend, auch nach dieser Zeit. An dem fand ich lediglich so, also es ist so ein bisschen so ein Remake von einem Film, den er damals in England schon gemacht hat, in den 30er Jahren, was so einer seiner ersten großen Hits war, die 39 Stufen, 39 Steps. Und schon in dem ersten, und das wiederholt er hier, ist so, dass es so, dieser Typ dann im Laufe seiner Flucht eine Frau quasi kidnappt, die ihn an die Polizei verraten will. Und da Hitchcock glaubt halt so, dadurch, dass wir ja wissen, dass er der Gute ist, wäre das so, also ist das jetzt irgendwie so nett, dass der die gekidnappt hat, aber so mit 2021er Augen finde ich das dann doch teilweise sehr unangenehm, wie der halt mit dieser Frau umgeht, die eigentlich ja überhaupt nichts Schlimmes gemacht hat, die halt einfach nur denkt, er wäre ein Verbrecher und gesagt hat, sie ruft jetzt die Polizei und ja, er die halt da sehr, sehr drangsaliert. Aber durchaus spannender Film. Hat ihn einer von euch geguckt?
Nee.
Kenne ich nicht.
Ich weiß nicht, wie viele Hitchcock-Filme ich gesehen habe. Also wenn es zwei sind, waren es viel.
Na, dann solltest du. Rebecca hast du gesehen und fand sie nicht gut, habe ich gehört.
Ah, stimmt.
In eurem Podcast.
Ich habe dir vergessen, dass du vielleicht drei gesehen. Ich habe Vögel gesehen. und ich glaube, ich habe Psycho. Gut. Ich glaube, ich habe Psycho. Nee. Hier, wo sie es immer dreht, Mani.
Nee, wo sie es dreht, das ist Vertigo. Also die großen drei, Vertigo, Fenster zum Hof und Psycho, sollte man schon mal gesehen haben.
Ach, Fenster zum Hof habe ich auch gesehen. Ich habe ja Hitchcock-Filme gesehen, noch und nöcher. Ist ja Wahnsinn. Aber um was geht's denn in Mani? Ich dachte, ich hätte Mani gesehen.
Mani bin ich noch nicht. Habe ich noch nicht gesehen, aber ich glaube, ist das nicht der hier mit dem James-Bond-Schauspieler? Wie heißt der? Na, der erste, den sie alle für den besten James Bond Schauspieler immer halten.
Sean Connery?
Sean Connery, genau. Und ich glaube, das ist so, ich weiß noch nicht, sag ich euch dann. Da komme ich wieder.
Ich freue mich so auf den neuen James Bond Film.
Lass mich nochmal kurz meine Hitchcocks zu Ende erzählen. Ja, der zweite war, den ich gesehen habe, ist Foreign Correspondent. Den fand ich wahrscheinlich den besten von diesen dreien. Und zwar sind wir jetzt so richtig im Zweiten Weltkrieg, also so gedreht hat den Hitchcock in der Phase, wo Amerika noch so im Isolationismus war, wo sie noch so, nee, wir mischen uns nicht ein, was die Europäer da machen, und der ganze Film ist halt ein Plädoyer dafür, so, ey, ihr könnt die Nazis nicht machen lassen, sondern es geht halt quasi, es gibt so ein er spielt noch im Vorkriegs-Europa und es ist die ganze Zeit in so diplomatischen Kreisen auf so Konferenzen, wo es darum geht, den Frieden zu erhalten, und dann gibt es aber Intrigen und Morde und die Nazi-Spione, die quasi dagegen intrigieren, dass dieser Frieden erhalten bleiben, und dann bricht der Krieg auch irgendwann aus, und es kommt tatsächlich auch schon zu Luftschlachten, sieht man da, und er endet dann halt auch mit einem harten Plädoyer, so dass jetzt Amerika das letzte Licht der Freiheit ist und dafür sorgen muss, dass dieses Licht nicht ausgeht. Und also insgesamt ein großartiger Film, und halt vor allen Dingen so in dieser Phase macht es Hitchcock immer mal wieder, dass er so Andeutungen einbaut, so gegen die Nazis, aber so ein wirklich politischen Film, wo er eindeutig Partei ergreift und sagt, ihr müsst hier was tun. Das, ihr könnt Europa nicht sich selbst überlassen, sondern ihr müsst in diesen Krieg eingreifen. Das hatte ich bis dahin noch nicht von ihm gesehen. Der Film hat eine kleine Schwäche, wie ich finde, und das ist, dass so ein, dass wieder so eine weitere Lieblingserzählung von Hitchcock ist, die internationale Agentenverschwörung, was dann dazu führt, dass das halt auch die Nazis alle eigentlich britische Gentlemen sind, so, und es halt nicht so wirklich rauskommt, warum die jetzt so böse sind und warum man jetzt gegen die in den Krieg ziehen sollte, weil die sind halt genauso nett wie alle anderen, so. Und dann könnte man, hätte man das vielleicht so ein bisschen stärker noch den Punkt machen können, aber ich denke, so spätestens heute heute vielleicht nicht mehr so, aber man wusste schon, dass wofür die stehen, von daher.
Ich hoffe, man weiß es heute auch noch.
Ja, ich glaube, so manche vergessen
es leider wieder. 2 Wochen vor der Wahl.
Ja, also ist Gott sei Dank ist ja die AfD gerade relativ weit unten, aber immerhin irgendwie ja, stramme 10% scheint es vergessen zu haben. Also, ja. Einen habe ich noch, Shadow of a Doubt. Da will ich gar nicht zu viel verraten, weil der sehr, sehr viele Wendungen hat. Ich habe gelesen, zufällig auch nur so in der Wikipedia, dass das Hitchcocks Liebster ist von allen, die er selbst, also von seinen eigenen Filmen, gesagt hat, das ist mein Bester. Fand ich jetzt nicht. Er ist durchaus so kurzweilig. Ich finde spannend, dass er hier diese, ist der Protagonist zu unschuldig verurteilt, so einen Twist bekommt, dass man halt nicht weiß, lange ist er schuldig oder unschuldig, und ich das jetzt auch nicht aufklären möchte, weil davon lebt der Film, von dieser Spannung. Und er kriegt dann relativ viele Wendungen, besonders so in der zweiten Hälfte des Films, und besonders am Ende ist es meines Erachtens viel zu hastig erzählt. So, also ich glaube, der Showdown endet irgendwie so 90 Sekunden, bevor der Film zu Ende ist oder so. Also das ist am Ende für mich alles. Ich kann
überhaupt nicht mehr durchatmen am Ende.
Nee, genau. Also das überschlägt sich dann am Ende alles, so dass ich das nicht so, also ich fand ihn nicht so großartig wie Hitchcock offensichtlich, aber man kann ihn durchaus gucken, ja, macht durchaus Spaß. So, ja.
Das fand ich übrigens in unserem Film, den wir, also Deliver Us from Evil, fand ich schön, dass man am Ende nochmal so kurz durchatmen konnte, weil der ganze Film war ja schon hastig. Und am Ende diese Strandszene, so, ach, konnten wir nochmal kurz so. Also das fand ich gut gemacht, ja.
Ja, und das fehlt halt und, bei Shadow of the Doubt.
Sowas wäre auch bei einem Hitchcock-Film ganz gut.
Ja. Das war meine Hitchcock-Trilogie, die ich zuletzt geguckt habe.
Schön. Ja, ich weiß nicht, was würdest du mir empfehlen? Also ich glaube, ich habe gesehen, Fenster zum Hof, die Vögel, Mani oder Vertigo, ich weiß es nicht mehr genau, welchen von beiden. Wahrscheinlich Vertigo. Und welchen hat man vorher noch?
Psycho, hast du den gesehen?
Psycho, meine ich, habe ich auch gesehen, ja. So, was würdest du mir empfehlen? Was soll ich schauen?
Jetzt noch oder noch mal von denen erneut schauen?
Als nächstes.
Also, wenn du dich an Psycho nicht mehr erinnern kannst, dann schau dir Psycho an. Auch wenn es nicht so sein letzter ist. Ja,
das Problem bei Psycho ist
so halt der modernste.
Ja, genau. Das Problem an Psycho ist, dass er so sehr Teil des, wie soll man sagen, der Pop-Art ist im Endeffekt, dass man sich an so viel erinnert, dass man denkt, man hätte ihn gesehen, obwohl man ihn gar nicht gesehen hat. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe. Weil ich habe das Gefühl, ja, ich weiß alles über diesen Film, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe.
Geht mir genauso. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe ihn nicht gesehen.
Ich glaube, ich habe ihn gesehen, aber ich weiß es nicht. Also es ist 50-50, würde ich sagen.
War sogar, glaube ich, in den USA auf dieser Studiotour, wo man an diesem Haus vorbeifährt. Wo das gespielt. Und
also, das heißt, wo, in welchem Hitchcock-Film wird mir was Neues gebracht oder was Sehenswertes, aber was trotzdem auch irgendwie guckbar ist, weil ich bin halt nicht so ein Arthouse-Fan und so. Also ich bin halt schon eher leicht.
Ja, das ist aber Hitchcock ähnlich. Hitchcock ist ja schon ziemlich kurzweilig.
Unterhaltungsdings, okay.
Ja, aber darin halt große Kunst, wie ich finde. Ich glaube, du könntest dir mal Dial M for Murder angucken. Das ist ein Kammerspiel, was bis auf, ich glaube, 1, 2, 3 Szenen komplett in einem Apartment spielt. Du kannst, er verliert so ein bisschen, weil das Spannende ist, das ist, obwohl der Film von 1954 ist, war es ein 3D-Film. Man sieht es aber so noch an so manchen Einstellungen so eindeutig, dass hier auf die Dreidimensionalität abgezählt wird. Aber ich finde es halt schon sehr beeindruckend, wie spannend dann doch hier wieder dieser Thriller, dieser Mörderblock, in einem Zimmer erzählt wird und wie halt Hitchcock die ganze Zeit die Kamera wild rumbewegt, dass es eben nicht langweilig wird. Ich glaube, das
ist ja fantastisch. Mit Grace Kelly sogar, ist ja fantastisch.
Ja, genau, Grace Kelly ist sowieso großartig. Super. Ja. Von daher, ich glaube, den könntest du mal als nächstes angehen. Und sehr, sehr viel Spaß macht mir auch Notorious mit Ingrid Bergman und Cary Grant. Das ist auch wieder hier so Agentenverschwörung. Und Ingrid Bergman ist eben hier die Notorious-Frau, so die so ein bisschen so die leichte Frau, die aber doch so, dass nur ihr Ruf ist und es entspinnt sich dann so eine Liebesgeschichte zwischen den beiden und das Ganze aber wieder voll Hintergrund eines Thriller-Plots. Den
ja, ist das so ein bisschen sehr viel so Spaß gemacht. Film-Noir-mäßig, so femme fatale? Oder?
Nee, wesentlich lockerer und weniger zynisch als die Film-Noirs, die jetzt hier Stefan und ich die ganze Zeit gucken.
Ja.
Nee, das ist durchaus gut. Aber den muss auf jeden Fall, obwohl ich glaube, es gibt eine neue Synchro, aber den muss auch auf Englisch gucken, weil im Englischen sind es halt Nazis, die Plutonium schmuggeln und der ist halt in Deutschland nach dem Krieg erschienen und da war ja, man wollte ja die Nazis unbedingt vergessen und deswegen sind es da internationale Agenten, die irgendwie weißes Rauschgift schmuggeln.
Krass.
Ja, krass.
Das ist so vollkommen absurd.
Ja, krass. Ja, ich habe auch.
Aber ich glaube, er wurde nochmal nachsynchronisiert. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Ich sehe hier ein Cover, da steht als Titel, glaube ich, drauf, Weißes Gift.
Ja, genau. Also im Deutschen hieß der Weißes Gift, weil man aus dem Plutonium Gift gemacht hatte.
Wie krass. Das Problem ist nur, ich habe das Gefühl, er ist nirgends verfügbar. Oder hast du
ja, das ist das große Problem bei den Älteren.
Ah, okay.
Dann muss man bei mir mit Schnaps vorbeikaufen kommen, dann können wir den auf Blu-ray gucken.
Ah, cool.
Gute Idee. Sag das nicht. Am Ende erinnert sich nur an die Hälfte vom Abend.
Ich habe den schon morgen gesehen. Noch nichts vor. Ich hab morgen einen Ortstermin in Oberzhausen, da ist nicht so weit zu dir. Ist schon der halbe Weg.
Es kommt ganz drauf an, wie lang der Abend heute noch geht. Ich muss morgen früh um 6 aufstehen und Kinder zur Schule bringen.
Ja, dann kannst du doch um 14 Uhr den Christoph empfangen für ein paar Drinks und einen Film, oder?
Oh, ich weiß nicht, wann ich das nächste Meeting danach habe.
Also ich bin um 10 in Oberzhausen, ich könnte um 11 bei dir sein.
Ich sag dir morgen nochmal Bescheid, okay?
Okay.
Lange Mittagspause mit 3 Negronis. Ja.
Sehr gut.
Und morgen postet die Agentur vom Daniel nur noch Unsinn den Nachmittag über. Oder die Kunden sind das ja dann direkt, gell?
Ja, ich muss morgen auch mehr so Konzepte erstellen und so, ich glaube.
Die werden super.
Das wird lustig. Ja.
Okay, möchtest du noch was zu Hitchcock sagen?
Nö, ich bin damit durch. Ich kann alle 3 Filme empfehlen. Es macht jetzt langsam richtig Spaß für mich als Hitchcock-Fan. Und wenn ihr nicht ganz so snobistisch seid, was alte Filme anbelangt, dann seid ihr da auf jeden Fall richtig.
Ja, was heißt snobistisch?
Ja,
ich bin nur auf jeden Fall. Snobistisch bin ich nicht, aber ich merke fast immer bei alten Filmen, dass ich keinen Zugang dazu finde. Es ist irgendwie komisch. Ich bin, ja.
Alles eine Frage der Übung.
Ja, klar, das ist schon.
Aber da haben wir uns schon bei mir gestritten, das müssen wir nicht wiederholen.
Wer das hören möchte, hört beim Daniel mal rein, als der Christoph zu Besuch war.
Hab ich ganz vergessen.
Ja, wir hatten nur, da hatte ich auch schon gesagt, da kann man sich reinschauen und dann hast du interveniert, ja, aber muss man doch nicht.
Okay, da war ich auf Krawall gebürstet. Verstehe.
Bist du doch nie, aber bist du denn mal auf Krawall gebürstet?
Nee, verstehe ich auch nicht. Klingt gar nicht nach mir.
Nee, gar nicht.
Aber weißt du, was nach mir klingt?
Ha, die nächste Flasche öffnen.
Genau.
Ich dachte, du machst hier Flaschen so. Leer.
Ja, ja, das ist auch fast leer. Klingt ja auch fast leer.
Hohl, quasi.
Ja, ja, klang sehr hohl.
Du hast als nächstes aufgeschrieben, Dr. Sleep. Hat das damit zu tun oder die Öffnung, das Öffnen der Flasche oder nicht?
Hä? Nee. Dr. Sleep, den der Daniel, glaube ich, auch gesehen hat, oder?
Ja, ist schon eine Weile her, aber ja.
Ja. Ist im Endeffekt der zweite Teil oder der Nachfolgefilm von Shining. Also Stephen King Film aus den, ist das noch 70er oder schon 80er oder so, dieser alte Kubrick Film.
Kommt drauf an, wollte ich gerade sagen, welchen du meinst. Also der
ist schon dünnes Eis.
Ist von 1980, glaube ich.
Ah, okay.
Dann gibt es aber, Stephen King selbst war ja entsetzt über den Film und fand, er ist dem Buch gar nicht gerecht geworden, weil halt Kubrick den ja auch großteilig umgeschrieben hat. Mhm. Und deswegen hat Stephen King in den 90ern nochmal so einen Fernseh-Zweiteiler selbst gedreht, wo seine Version von Shining realisiert wurde, der aber nicht so geil sein soll.
Ja, schade, hast du nicht gesehen, nehme ich an, gell?
Nee, hab ich
auch nicht.
Aber der hier, der beruft sich eindeutig auf Kubrick.
Ja, das ist eben die Sache. Film ist halt eine andere Kunstform als Buch und Stephen King mag ein grandioser Autor sein, aber er ist halt kein Regisseur, gell? Und der alte Kubrick-Film, man mag von Kubrick halten, was man will, aber das war schon Kunst. Also, es ist ein grandioser Film. Der uns schon auch in unserer Jugend geprägt hat, möchte ich jetzt mal so verallgemeinert sagen, oder?
Ob wir den Film gesehen haben oder nicht.
Nee, komm, den hast du doch gesehen, oder?
Ja, ich habe ihn gesehen, aber man ist doch quasi von den Bildern, man kommt ja heute kaum noch irgendwie im Kino vorbei, ohne mal alle paar Wochen oder Monate eine Referenz darauf zu bekommen. Ja, also sei es irgendwie Zwillinge im Gang stehend oder irgendwie.
Oder der Teppich.
Gänge, die
genau, der Teppich, das Dreirad und so. Es alles sind mögliche. So viele Bilder.
Ja.
Ja.
Oder ein beliebiges Labyrinth. Das ist irgendwie, es fühlt sich immer ein bisschen danach an.
Ja, das stimmt. Ja, und jetzt ist halt mit Ewan McGregor in der Hauptrolle, der spielt die Figur, die in Shining der kleine Junge war. Und ist halt jetzt so alt, wie Ewan McGregor halt ist. Also der Film ist von vor ein paar Jahren. Ich weiß jetzt, ich habe nicht aufgeschrieben, von wann. So vor 3-4 Jahren sowas, denke ich. Und was die Story angeht,
2019, ist ganz anders. Also nur 2 Jahre.
Ah, nur 2 Jahre sogar. Die Story ist ganz anders als Shining. Es geht im Endeffekt um, ja, das Shining, also das ist im Endeffekt so eine, in dem Film Shining wird ja im Endeffekt Besitz ergriffen von unserer Jack Nicholson Figur, der dann eben zu so einem Mörder wird, weil eben die Vergangenheit da auch irgendwie mit reinspielt, also praktisch die Geister, die in diesem Haus spuken, ergreifen Besitz von ihm. Verallgemeinern wir jetzt mal so ganz grob. Und hier in der Serie geht es jetzt so ein bisschen um die Hintergründe. Also ich höre da schon viel stärker Stephen King durch. So diese Mechanik, es gibt so eine, wie so eine, ja, wie würde es ein Computerspiel heißen?
Achso.
Ja, so ein bisschen, so eine Vampirgeschichte.
Party.
Wie heißt denn das in Computerspielen? Da gibt es doch immer Mana, ja, dieses, das, was meistens blau dargestellt wird.
Das,
ja,
das meinst du, ja.
Das ist ja das Shining, und das saugt man Leuten, die da veranlagt sind, kann man das aussaugen, wenn man sie tötet und so, hat eben dadurch eben so eine Vampir-Geschichte noch. Und es gibt hier so eine Gang von solchen, ja, nennen wir sie mal Vampire, die sich eben von Shining ernähren und eben auf der Suche sind nach Leuten, die eben ein starkes Shining in sich haben. Und wir haben hier ein Mädchen, was eben besonders, in dem die Macht besonders stark ist. Und Das vertraut sich eben der Figur an, die von Ewan McGregor gespielt wird, und die stellen sich diesem Hexenzirkel im Endeffekt oder diesem Vampirzirkel entgegen. Und dann gibt's halt so einen großen Shootout im Endeffekt, also so im übertragenen Sinne, zwischen diesen Vampir-Hippies und ja, und unseren zwei bis drei Protagonisten. Und dem Haus auch. Also sie kommen auch wieder zurück in dieses Hotel von The Shining. Oder Shining, ich weiß gar nicht, hieß es The Shining oder Shining? Keine Ahnung. Ich glaube The Shining, oder?
Also im Englischen ist es The Shining und im Deutschen heißt der Film Shining.
Ah, okay. Üblich. Ja. Ja, Daniel, wie fandst du das?
Ich bin da mit sehr niedrigen Erwartungen rein, da ich der Meinung war, du kannst doch keine Fortsetzen zu Shining drehen.
Ja, genau, das war auch meinst du.
Und dann
schlechte Idee von vornherein.
Dann habe ich halt auch noch gelesen, dass der Drehbuchautor Akiva Goldsman ist. Akiva Goldsman ist das Mastermind hinter New Trek, also dem ganzen Star Trek Renaissance. Oh, scheiße. Schon irgendwie bei den JJ Trek Filmen mit drinne und ist scheiße. Jetzt halt für Discovery, Picard und okay, jetzt Lower Decks ist ja ganz nice und so, aber halt für diese ganze neue Ära von Star Trek ist er halt der Hauptverantwortliche. Und Okay. Ich mag die noch ein bisschen mehr als ihr, nach dem, was ich so mitbekommen habe. Aber ja, auch da
wandelt jetzt mittlerweile sich.
Ja, okay. Also mein Hauptproblem gerade, also ich finde, da geht so einiges bei den New Track-Geschichten, aber die Drehbücher, die sind halt Rotz. Und der Typ, der halt wirklich offensichtlich dafür hauptverantwortlich ist, der hat halt hier das Drehbuch geschrieben zu einem Film, der nicht existieren sollte, meiner Meinung nach. Und dann habe ich ihn angefangen zu gucken und dachte, oh ja, das, okay, das kann man schon so machen, so, ja. Und je weiter der Film voranschritt, desto mehr angetan war ich. Von daher hatte ich da eine durchaus angenehme Seherfahrung. Ich bin mit keinen Erwartungen reingegangen und war dann positiv überrascht.
Ja, aber ich fand die große Stärke von Shining war ja, dass er einen unheimlich berührt und reinzieht und und so, man hat den irgendwie damals geschaut, als man irgendwie 15 war oder so oder 16, also unsere Generation jedenfalls, und da haben wir zweimal schlecht geschlafen und dann haben wir ihn aber nicht verarbeitet gehabt für die nächsten 20, 30 Jahre. Also das ist halt so ein Film, der bleibt.
Und dieser Film, der kann hier immer noch ein Gefühl auslösen, gell?
Ja, genau. Ja. Genau. Und dieser Film hier war so, ja, das ist schon sauber, ordentlich gemacht und man merkt, dass da Stephen King ganz gut durchkommt und so, aber also, dass der mich wirklich angegriffen hätte, war nicht so.
Ja, aber wir
also,
sind jetzt halt auch in den mittleren Jahren, nicht? Und nicht mehr irgendwie Teenager, die noch sich angreifen lassen. Aber ich kann schon verstehen, was du meinst, und hinzu kommt auch, es ist ja jetzt bei mir, ich glaube, ich weiß nicht, wann ich den gesehen habe, es ist schon eine Weile her. Und ich unterschreibe auch, dass es nicht viel hängen geblieben ist, so, außer irgendwie grobe Plot-Points und so ein Gefühl, dass ich den ganz gut fand. Das ist das eine Problem. Und das andere ist auch, nachdem ich jetzt deine Beschreibung gehört habe, glaube ich tatsächlich auch, was du eben schon so andeutest, dass er sich nicht so richtig entscheiden kann, ob er jetzt ein Sequel zu dem Buch Shining ist und mehr so auf der Stephen King-Ebene weitermacht, weil das Ganze doch sehr, sehr viel Fantasy-lastiger ist so, während das ja bei Kubrick alles viel, viel vager ist. Aber in der ganzen Ikonografie, ja genau, aber in dieser ganzen Ikonografie ist halt komplett angelehnt an den Kubrick-Film. Also da sind jede Menge filmische Zitate drin. So da taucht eben tauchen die Zwillinge auf?
Red
weiß Rum nicht, aber sowas. Genau, ja, Red Rum, ja. Die Frau im Badezimmer taucht wieder auf, der Teppich taucht wieder auf und so. Also diese ganzen ikonischen Bilder sind hier wieder drin, dass er eindeutig auch so auf diese 80er-Welle ein bisschen mitschwimmen will wahrscheinlich, aber so von der Story dann doch eher so an dieses Buchuniversum anschließt. Von daher kann sich nicht so richtig entscheiden, ja.
Ja. Ja, also mich hat er nicht so gepackt, Das war so, ja, kann man mal schauen. Aber kann man mal schauen, finde ich bei King irgendwie zu wenig.
Hm.
Ja. Nee, also fand ich ein bisschen schal. Aber Ewan McGregor war super, wie immer. Also,
den finde ich gut. Das stimmt. Auch hier Rebecca Ferguson, die weibliche Gegenspielerin, die fand ich auch großartig.
Ja, die war hart fies, ja. Stimmt. Nur der Hut war albern.
Okay, Dr. Sleep, wer den mag.
Ja.
Sozusagen.
Kann man machen. Kann man aber auch lassen.
Okay, lasse ich. Zeit gespart. Oh Mann, was ich heute an Zeit gespart habe. Das ist unglaublich.
Schau Zoomania, Stefan, oder Zootopia.
Aber Stefan, du weißt schon, dass das Leben nicht nur im Zeitsparen besteht.
Nee, aber ich kann ja andere schöne Sachen machen. Ich könnte ja, weiß nicht, in meiner Werkstatt weiterbauen oder so
sagen. Daniel,
ja,
dazu kann ich sagen, komm mal in unser Alter. Ich weiß nicht, ob du überhaupt jünger bist als uns, als wir.
So viel jünger bin ich nicht.
In unserem Alter geht es nur noch darum, Zeit zu sparen.
Ja, nur, nee. Dass man nur noch das Leben aus sinnvollen Dingen bestehen lassen kann. Oder so ähnlich.
Genau.
Eines der sinnvollen Dinge, die wir machen, ist nämlich.
Oh yeah.
Jazzwitz der Woche. Daniels Lieblingskategorie.
Das ist gemein, damit habe ich nicht gerechnet, weil die Kategorie viel tiefer in unserer Liste steht.
Ach so.
Das ist ja echt hart. Okay, gut, aber kein Problem.
Ich wollte doch den Sleep-Scherz-Übergang machen, aber so hat es sich auch angeboten.
Ich kann dir noch Zeit verschaffen, und zwar, ich höre ja wie jeden Podcast in doppelter Geschwindigkeit, und mir war gar nicht bewusst, wie lang dieses Jingle ist,
wenn man das wahnsinnig lang hört. Irre.
Wenn man das sonst so auf doppelter Geschwindigkeit hört, dann geht das ja, dann ist das richtig fetzig und sofort vorbei, aber nein, es ist, man sitzt hier und wartet und wartet.
Fetzig ist hier gar nichts.
23 Sekunden.
Also, ein Jazz-Posaunist parkt sein Auto vorm Supermarkt, um ein Päckchen Zigaretten zu kaufen, und lässt seine Jazz-Posaune auf dem Rücksitz. Und als er zurückkommt, ist das Fenster zerbrochen und auf dem Rücksitz liegen zwei Posaunen. Ich hätte vielleicht adaptieren sollen, damit es besser zu mir passt, hätte das Saxophon draus machen sollen, weil ich hasse Saxophon. Aber Posaune mag ich auch nicht besonders.
Was war das fünfte Instrument bei der Band an deiner Hochzeit?
Ja, ich weiß.
Wer hat wild dazu getanzt? Der Bräutigam.
Das ist eine sehr interessante Frage. Was ist denn eurer Meinung nach das schlimmste Instrument?
Saxophon. Ja, Dudelsack ist auch schlimm.
Dudelsack ist auch scheußlich.
Schlimmer. Und wie ist mit Akkordeon?
Akkordeon ist ein grandioses Instrument, habe ich bei dir in der Sendung schon gesagt.
Das hat in Wiesbaden unser Nachbar immer gespielt. Das war irgendwie nostalgisch.
Kommt halt darauf an, was gespielt wird. Also wenn du halt barocke Orgelmusik auf Akkordeon spielst, das ist fantastisch.
Okay. Dann ein Cembalo?
Fantastisch. Es ist ja auch eins der ganz großen barocken Instrumente.
Ja.
Ich liebe Cembalo.
Was hast du, Stefan, Cembalo?
Ja, ist mir ein bisschen zu altmodisch.
Okay, eins hätte ich noch. Was ist mit der Panflöte?
Oh, die ist fies. Die Panflöte.
Ja, aber ich glaube, die ist auch nur fies mit der Musik.
Weil man sie nur aus fieser Musik. Ja.
Mit so komischer Musik.
Ja, aber die gibt's halt nur mit fieser Musik, oder? Also ich habe da noch nicht.
Ich muss halt immer an dieses eine Lied aus Kill Bill denken, da irgendwie, wo sie am Lagerfeuer sitzen, und das finde ich schon ganz nice.
Du kannst ja mal versuchen, einen Blues auf der Panflöte zu spielen, Christoph.
Also,
komm, das ist doch das neue Instrument für euch, oder?
Also ich finde die Panflöte wirklich bei weitem nicht schlimmer als das Saxophon. Ich finde Saxophon viel schlimmer. Weil das Saxophon hat so was Weinerliches, Betuliches. Also Saxophonmusik finde ich eigentlich fast immer ganz schrecklich und nicht erträglich. Ich meine, Dudelsack ist, da kann man drüber diskutieren, ob das überhaupt noch ein Instrument ist. Das ist ja halt Lärm einfach nur.
Jemand hat mit mir Abitur gemacht, der leitet jetzt die Dudelsacks Schule hier im Ort.
Naja, ist ja auch wichtig, dass so ein Ort wie eure eine Dudelsackschule hat.
Ja, ja, also der macht also oh alle so, der macht doch immer so ein
Folkfest. Ist auch dann egal, wo im Ort die Schule ist, man hört's überall, oder?
Ja, ist zum Glück weit genug weg. Oh, da würde ich durchdrehen. Also ich glaube,
beim Dudelsack ist es so, wenn ich das so höre, also selbst, also auch in Schottland, klar, habe ich natürlich auch Dudelsack gehört, so bei den Spielen da in Braemar und sowas. Und da kann man das schon hören. Da finde ich das okay. Und da, ja, oder wenn man Braveheart schaut, falls man es mal schaut, ja, das ist so, ich weiß gar nicht, kommt der Dudelsack vor? Ich glaube schon, ja.
Ja, der Soundtrack ist großartig.
Die verwursten ja alles, was nicht zusammenpasst und zusammengehört. Aber egal, ja. Also, das ist, so Dudelsack, sicher, wenn ich das eine Stunde höre, nervt mich das schon hart, gehe ich sicher von aus, aber ich kriege nicht sofort eine allergische Reaktion. Und bei Saxophon, da kriege ich halt innerhalb der ersten 10 Sekunden direkt anaphylaktischen Schock. Also so, das finde ich einfach so schrecklich.
Was ist also für dich das schrecklichste Instrument, Daniel?
Ja, ich finde es auch sehr kontextabhängig, aber
Mundharmonika ist auch hart. Fies.
Oh, Mundharmonika.
Ja, aber es gibt also zum Beispiel genauso beim Saxophon als auch bei der Mundharmonika gibt es einfach gute Folk- und Blues-Stücke. Also es gibt einfach so, allein hier von Bob Dylan gibt es halt Stücke, wo die Mundharmonika einfach dazugehört. Oder Sonny Harper, da muss eine Mundharmonika gespielt werden. Und ich finde auch beim Saxophon, da gibt's ein paar echt geile Stücke. Lass mal kurz hier in Spotify gucken, ob mir was auffällt, wo ein Saxophon dazugehört.
Ja, es gibt ein paar, wo es dazugehört. Stimmt, ich glaube, es gibt ein oder zwei Lieder von denen, die ich höre, wo tatsächlich ein Saxophon ist, die ich nicht sofort wegschalte. Aber die meisten Saxophonlieder,
deswegen finde also ich es immer ulkiger, dass du diese Band hattest.
Ja, ja, klar. Es ist wirklich erstaunlich.
Und es hat dir da an dem Abend nichts ausgemacht, oder?
Also nee, ich fand es nett. Also schön, ja.
Das passt ja alles so gut zusammen, aber.
Das ist, ja, ja, das würde ich mir mein Leben lang anhören. Das ist schon klar.
Ja, gerade von mir.
Zum Beispiel, um nochmal auf die Mundharmonika zurückzukommen. Ich liebe ja das Everlast-Album von Taylor Swift. Aber es gibt ein Lied darauf mit Mundharmonika. Das schalte ich weiter. Das ertrage ich nicht. Also es ist, was ist denn dieses Es gibt so ein Saxophonlied, was ich. Ich meine, wir vergessen jetzt natürlich wahrscheinlich ganz viele Instrumente, die auch ganz furchtbar sind. Viele Leute finden ja Ukulele furchtbar.
Ist Growling auch so ein Instrument, was ich furchtbar finden kann?
Growling ist eine Art des Gesangs.
Growling. Ah, das ist dieses
Metal-Gesang.
Von Metal.
Dieser Metal-Gesang, ja. Was der Lutz das gerne macht.
Das hat er am Wochenende, hat er das irgendwann mal gemacht, ist er rumgelaufen. Weißt du, so ein Sechsjähriger. Das ist ja lustig, was du da machst.
Oh Mann. Ja, in gewisser Weise ist es auch ein Instrument. Nee, als Saxophon ist das Schlimmste. Daniel, was war dein Schlimmstes?
Ich glaube, ich bleib bei Dudelsack. Also ich mag tatsächlich den. Es gibt auch hier eine Besprechung zu Braveheart in meinem Podcast, wo wir uns auch mit den ganzen historischen Unkorrektheiten und so auseinandersetzen.
Ja. Erinnere mich.
Aber tatsächlich den Soundtrack mag ich tatsächlich sehr gerne, obwohl der sehr Dudelsack-lastig ist. Finde ich ihn einfach sehr schön. Ich sage ja, es ist halt sehr kontextabhängig. Aber bei Dudelsacks ist es so ähnlich wie bei Geige, wenn es halt nicht gut ist, dann ist es so richtig schlecht. Also so ein wenn du so ein
Geige dauert jemand, vor allen Dingen so lange, bis das gut ist.
Ja, aber das ist bei Dudelsack halt, glaube ich, auch so, dass du, wenn du es so perfekt spielen kannst, dann ist es okay, aber wenn du es halt nicht perfekt spielen kannst, dann ist es so unerträglich, es sich anzuhören. Und wenn man mal so irgendwie in der Fußgängerzone oder so ein Dudelsack-Spieler sieht, dann ist es in der Regel unerträglich.
Gibt es Dudelsackspieler in der Fußgängerzone?
Ich habe neulich jemanden in Leipzig gesehen mit einem Dudelsack und das war schon hart. Obwohl er auch so mit Schottenrock und so, ich glaube, er hat versucht, authentisch zu wirken.
Naja, ich finde es sehr irritierend, wenn Leute auf der Straße üben, aber jeder wie er mag. Das müsst ihr mal zu Leuten sagen, wenn ihr durch die Stadt geht. So.
Hey, in Aachen, wo ich studiert habe, da gab es so einen Punk. der hat Jonglieren auf der Straße geübt und der ist irgendwie, war so auf meinem Weg zur Uni und als der anfing, so, der stand halt immer und hat halt seinen Becher aufgestellt und hat halt richtig schlecht jongliert, so. Und er das, aber er hatte ja sonst nichts zu tun und deswegen stand er da jahrelang und ich bin immer an ihm vorbeigelaufen. Am Ende war der richtig gut. Ja, und da ist, hat's gelohnt.
Okay, wenn sich das finanziell lohnt. Trotzdem wäre es mir ganz schön eintönig, wenn ich den ganzen Tag nur jonglieren üben müsste.
Ja, jonglieren macht schon Spaß. Aber es,
ja,
ich mach's jetzt auch nicht.
Aber so, ja, geht so. Ach ja, naja. Nächstes Thema habe ich mal genannt, Laden zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob wir hier in der Sendung mal darüber gesprochen haben, dass Christoph, du ja bei uns mal versucht hast, dein Auto zu laden, als du uns besucht hast.
Oha.
Und das ging mehr oder weniger gut, weil irgendwann war halt kein Strom mehr da.
Das war aber von vornherein, oder? Es war also, es hat nicht geklappt, oder?
Ja, es hat nur kurz geklappt.
Und kurz grün angezeigt, aber dann hat es nicht geladen.
Genau.
Ja, wie auch immer. Und dann hast du den Stecker rausgezogen und dann ging gar nichts mehr, als
genau
wir
nochmal
reingesteckt haben. Okay, und wie geht die Geschichte weiter?
Es war dann so, habe ich das, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, jetzt müsste der Daniel, aber der ist gerade verschwunden, möchte ich sagen. Jedenfalls haben wir dann einen Elektriker kommen lassen, weil in dem Bad ging dann weder Licht noch die Steckdose. Das war schon irgendwie seltsam. Und dann kam der Elektriker und hat gesagt, oh, hier, da kommt überhaupt gar kein Strom ins Kabel. Und dann hat er alles Mögliche geprüft und hat gemeint, so, ja, blöd, da oben ist wahrscheinlich ein Verteiler. Kann sein, dass das nicht richtig verkabelt ist. Also, weißt du, du gehst ja sonst immer so an der Wand senkrecht hoch und da ist dann immer so eine Dose oder bei vielen Häusern so eine Dose gesetzt, wo man dann, wo die Abzweigung ist. Das Problem ist aber bei uns im Bad, das ist bis ganz oben hin durchgefliest. Das heißt, wir mussten erstmal einen Fliesenleger beauftragen, der die Fliesen so rausholt, dass nicht die ganze Wand mit abplatzt. Das kann ja durchaus leider passieren. Oder sonst irgendwie alles kaputt geht. Dann kam der Fliesenleger, hat es gemacht. Dann kam auch gleichzeitig noch der Elektriker, weil der gesagt hat, ah, wenn der da ist, sagen Sie Bescheid, dann komme ich. Dann war der auch noch da. Super, irgendwie freitagsabends um 5 oder 6 Uhr kam der noch, hat das dann alles nochmal untersucht. Dann war da an der Stelle, wo sie es vermutet haben, war natürlich keine Verteilerdose. Dann haben sie die Fliese daneben genommen, dann die Fliese daneben. Dann haben sie die halbe Wand noch aufgemacht. Dann haben sie die Decke weggemacht, um zu gucken, ob da irgendwo Kabel sind. Jedenfalls haben sie es nicht so richtig gefunden. Und dann haben wir mit ihm zusammen entschieden, ja mein Gott, dann lass uns halt ein neues Kabel legen und unsere Hauptdose oder unser Hauptsicherungskasten ist oben, weil früher der Strom ja übers Dach kam, aber jetzt die neue Sicherungskasten ist unten. Das heißt, der wollte einfach vom Bad runter in den Keller bohren und dann den Sicherungskasten angehen und da einfach eine neue Leitung anschließen und dann sollte das wieder funktionieren. Das heißt, der hat auch noch auf dem Boden zwei Fliesen weggemacht. Also unser Bad sieht im Moment aus mit vielen Lücken. Und ja, jetzt haben wir dann den also nachdem der Fliesenleger dann nochmal da war, um den Boden zu machen, kam dann beim nächsten Mal der Elektriker, beziehungsweise der Elektriker hat dann seine Jungs geschickt, die kamen auch und die sollten gucken, also sollten dann in den Keller bohren und rüber bohren und das Ganze machen. Und der so, ja, ich weiß, der Chef hat es schon angeguckt. Ich muss mir das nochmal genauer angucken, läuft nochmal durchs Haus. Wo ist der Sicherungskasten da oben? Ja, wo ist das Kabel da? Und läuft und läuft und nach einer Viertelstunde so, ich glaube, ich hab's. Kann ich mal das Haus kurz stromlos schalten? So, ja, machen sie halt, wenn's hilft. Ja, und dann war oben irgendwie ein Kabel aus der Sicherungsverteilung rausgerutscht. Und also wo? Die Sicherung ist ja auch quasi nur, in Anführungsstrichen, also jetzt für mich als totaler Laie, sind ja auch nur quasi zwei angeklemmte Kabel mit einem Schutzschalter dazwischen, der auch bei gewissen Strömen oder bei sonst irgendwas oder eine Spannung, ich habe keine Ahnung, geht dann aus.
Hä, und da war ein Kabel rausgerutscht.
Und das war halt nicht richtig drin, vermutlich.
Hä, und wie kann das rausrutschen?
Keine Ahnung. Ist
der schon festgeschraubt oder so, oder?
Ja, in dem Haus ist ja einiges nicht ganz so, wie es sein sollte.
Das heißt, diese ganze Aktion mit dem Wegkloppen und so hätte man sich sparen können, wenn man gewusst hätte, dass das da rausgerutscht wäre, oder?
Genau, wenn es der Chef sofort gefunden hätte. Der ja da war, initial zu gucken.
Das kann doch nicht wahr sein.
Das ist echt krass.
Hat der sich dazu geäußert?
Bisher noch nicht, es kam aber auch noch keine Rechnung. Mal gucken, jetzt kommt morgen der Fliesenleger, um die ganzen Fliesen wieder reinzumachen. Boah, da muss ich morgen früh nochmal schnell raus und die Ersatzfliesen, was halt echt Glück ist, die Vorbesitzer, die haben halt alle Fliesen aufgehoben und in so ein Loch verbuddelt, nicht verbuddelt, aber da unter unserem Eingang ist noch so ein Loch, was voll ist von Spinnen, was ich jetzt neulich mal komplett leer geräumt habe, um zu gucken, was da alles drin sind. Da sind Fliesen drin, die wahrscheinlich schon zweimal rausgerissen worden sind, also Ersatzfliesen, aber es sind halt eben auch die Badfliesen drin, was halt super ist. Das heißt, wir haben genug Ersatzfliesen und müssen da nicht stückeln und ja.
Ja, und aber warum war dann vorher überhaupt Strom da? Das ist doch erstaunlich, oder?
Ja, es war vermutlich ein Wackelkontakt. Und ich hatte dem Elektriker schon irgendwie ein halbes Jahr vorher mal geschrieben, so bei uns im Bad geht das Licht nicht und es flackert. Und da hat er gemeint, ja, ich guck mal, dass ich nächste Woche vorbeikomme, aber machen Sie doch mal Sicherung raus und wieder rein, vielleicht hilft das ja. Ich dachte mir so, alter Informatiker-Trick, machst du mal, Sicherung raus, Sicherung wieder rein, Licht im Bad ging wieder. So, alles klar, Sie brauchen nicht mehr kommen, geht wieder. Gut, und ja, dann als du da warst, hat sich da irgendwie anscheinend nochmal was bewegt oder so, keine Ahnung. Jedenfalls.
Ja, aber das heißt, als du den Stecker rausgezogen hast, hast du das Kabel durchs ganze Haus bis zum Sicherungskasten.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, das
gezogen?
Ich glaube, das ist halt irgendwas gesprungen oder es war schon, oder vielleicht hat es nur berührt und hat dann einen Kurzschluss aus irgendeinem Grund gegeben, weil halt das Auto so viel Strom gezogen hat. Und der Funke hat dann den Draht weggedrückt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert.
Ja, aber so viel. Das ist doch nur ein Schokostrecker. Das saugt doch überhaupt nicht viel. Also ich glaube eher, dass das eine mechanische Sache ist. Weil das war ja ziemlich schwierig, das wieder aus der Steckdose raus, oder? Meine ich mich zu erinnern.
Ja, aber das Kabel, im Moment kann man ja das komplette Kabel sehen. Da ist null Spannung drauf. Es ist ja alles offen, die ganze Wand. Ich kann dir morgen mal ein Foto schicken.
Ja, mach mal.
Das ist schön.
Kurios. Ja, das ist wunderbar, wenn man Altbau hat, gell? Das ist,
ja, man hat immer was zu
schön,
tun.
Schön, dass ich jetzt nicht der Einzige bin, der in diesem Genuss ist. Und mein Altbau ist ja nicht mal so alt wie deiner. Aber
deiner ist doch aus den 80ern, oder?
Ja, wir können ja gerne mal in den Keller gehen, dann zeige ich dir mal ein paar Sachen.
Ich war im Keller, ich habe den Keller gesehen.
Aber nicht die unschönen. Ich habe ja ein Zimmer, was ich komplett den Ratten überlassen habe. Habe ich gesagt, könnt ihr haben, ich lasse die Tür einfach zu.
Echt?
Ja, ist furchtbar. Dieses Bad im Keller, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Das ist eine Katastrophe.
Musst du ja nicht einfach mal hier so ein, wie heißen die, Kellerreiten, nee, wie heißen denn die Insektenvernichter-Menschen? Die das am Beruf
ja,
machen?
Ja, aber da kommen ja neue.
Kammerjäger.
Das ist ja das. Der Kammerjäger, ja. Das
ja, aber der kann dich doch auch beraten, wie du das so zukriegst, dass es zu ist.
Ja, ich weiß nicht genau, wo
Bauschaum, das herkommt. Bauschaum, das komplette Bad mit Bauschaum ausfüllen.
Ja, so ein Quatsch hat mein Schwiegervater auch gemacht vorher. Leider nicht das komplette Bad. Ich glaube, es wäre tatsächlich gut, das gesamte Bad mit Bauschaum ausfüllen. Der hat auch irgendwo Bauschaum hin und es hat aber überhaupt nicht geholfen. Da sieht man, dass die Ratten sich darüber kaputt gelacht haben. Also ich weiß auch nicht. Aber ich war jetzt schon auch längere Zeit, ich muss mal wieder hin und mal gucken.
Was
aber
mit Rattengift?
Ja, auch das habe ich. Ich habe da schon Rattengift reingelegt und Rattenfalle und da lachen die sich kaputt drüber. Die scheißen mir das ganze Bad voll, aber gehen nicht in die Rattenfalle. Also es ist, ich weiß auch nicht. Bin ein bisschen ratlos. Aber ja, so ist das halt in einem Altbau, ja. Da sind die Wände nicht dicht und kommen die Ratten halt irgendwo rein und oder Dinge sind nicht richtig angeschlossen.
Aber die sind nur in diesem einen Zimmer, die Ratten.
Ja, die waren eine Zeit lang auch in der abgehängten Decke, da sind sie aber mittlerweile nicht mehr. Also
weil
das
die weg
wohl
ist, oder?
Gekriegt.
Hast du die
ja, im Bad ist sie weg, aber im Rest des Kellers ist sie noch da, aber das habe ich dicht gemacht. Da scheinen sie nicht mehr zu sein. Und ja, sonst auch, also wir haben ja so ein zweischaliges Mauerwerk, da sind auch regelmäßig, hört man es laufen. Und auf dem Speicher oben waren auch Mäuse, aber die habe ich mit Schlagfallen weggefangen. Also es waren nur ein paar, ich glaube 3 oder 4. Und dann war Ruhe.
Boah, ich hatte mal eine
haben wir
Wohnung. Nee, erzählt.
Ja. Und dann haben wir das Problem, dass im ehemaligen Hauswirtschaftsraum auch die Wand nicht dicht ist, weil da eben irgendwelche Installationen ich habe das ja schon mal geschildert, wir haben so eine doppelwandige Mauer und das ist also mit Sichtmauerwerk, was total scheiße ist, wenn du irgendwie so Kabel verlegen willst, weil du kannst halt nicht drüber putzen, weil wir haben halt Sichtmauerwerk, aber man hat ja diesen Hohlraum zwischen den beiden Wänden Und da haben halt die ganzen Installateure und so haben halt gedacht, ah ja, super, ein Hohlraum, da können wir ja alles drin verlegen. Und dann machen die halt ein Loch in die innere Mauer und führen es halt wieder nach innen, kann man ja machen, und machen das aber nicht dicht, weil sie denken, ist ja noch eine Mauer da. Ja, aber dass diese noch eine Mauer, die außen halt ist, dass das nur ein, im Endeffekt ein Wetterschutz ist, das wissen die halt nicht. Und zwischen den Mauern ist halt alles mögliche an Getier. Und wenn du die innere Mauer nicht dicht machst, kommt dir halt alles mögliche an Getier rein. Und so ist das halt bei uns im Hauswirtschaftsraum. Da steht auch eine Mausefalle und ich fange in der Regel so eine Maus pro Monat ziemlich regelmäßig.
Okay.
Ja, irgendwann wird man das alles wegbauen müssen und wieder dicht machen. So haben wir es ja in der ehemaligen Küche auch gemacht. Das hat ja auch funktioniert. Machst du dann halt irgendwie Gipsdinger davor, so Gipswände und füllst es mit so einem Füllspreisel aus und dann kommen halt keine Mäuse mehr durch. Und halt Bauschaum, wie du ganz richtig sagst. Bauschaum ist schon gut für sowas.
Ich hatte mal eine Wohnung in Aachen, die auch so eine abgehängte Decke hatte mit Rigips. Und da in diesem, da, ich glaube, es war nur eine einzige Maus, aber es hat halt vor allem genervt, wenn du nachts im Bett lagst und dann ging es tap. Und dann habe ich, im Endeffekt habe ich mit einer Stichsäge einfach ein Loch in diesen Rigips reingesägt, habe eine Mausefalle da reingestellt, oben, so von unten rein, ganz vorsichtig, dass die offen bleibt. Und dann irgendwann nachts ging es halt tap, tschack. Und dann war das Problem gegessen.
Ja, das bestätigt, das stimmt. Das hatte ich auch schon häufiger.
Ja. Ja, sehr schön. Wie sind wir jetzt da gelandet? Ach ja,
über da gibt's ja auch so modernere Schlagfallen, so Plastikfallen, die eben, ja, sind wahrscheinlich irgendwie hygienischer oder so. Sowas hatte ich im oben auf dem Speicher stehen. Und da hat's eben auch, habe ich's nachts eben auch, wie du es beschreibst, gehört, wie es trappelt und dann wie es Knall macht. Und dann bin ich noch hochgestiegen und die Mausefalle war zu. Und wenn die zu ist, kann man die also nicht mehr, also dann schaut man da nicht mehr rein, gell? Also wenn man dann aufklappt, kann man reinschauen wieder. Und dann habe ich gedacht, komisch, hat die Maus das jetzt ausgelöst und hat es irgendwie geschafft, da rauszukommen, erstaunlich. Also sie klemmte nicht so drin und dann habe ich es halt aufgeklappt und da war die Maus komplett in der Mausefalle. Also sie war wie ein Würfel und war auch tot. Oh. Aber es hat ihr nichts Genick gebrochen, sondern sie war einfach komprimiert worden auf einen Würfel.
Nicht sehr lecker.
Nee. Ja, so ist es. Keine Ahnung, wie wir da gelandet sind, aber manchmal geht das so.
Ja, jetzt erzählt der Daniel, wie ihm das Portemonnaie geklaut wurde als nächstes und ich gehe mal kurz nach den Kindern schauen.
Ja, ich hab mir das Portemonnaie klauen lassen, war nicht so eine geile Experience, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also vor allem wegen dem Stress, der darauf folgt, um alles wieder zu bekommen. Ich war es war irgendwie hier einer der schönen letzten lauen Sommerabende jetzt hier in den letzten Wochen. Da saß ich mit meiner Freundin abends am Main auf einer Decke und wir hatten eine Flasche Wein dabei und dann kam ein Typ an und hat uns nach dem Weg gefragt, zum Bahnhof auch noch so. Und
Folge ich einfach halt dem Main.
Ja, ich habe dem dann halt den Weg erklärt und dann ging er genau in die andere Richtung, als ich gesagt habe, dass er gehen musste. Ich dachte, was ein Idiot. Und dann kam er irgendwie 10 Minuten später, fragte wieder, wie geht's zum Bahnhof? Und das hat mich schon so ein bisschen Stutz gemacht, aber ich dachte, okay, der ist ja besoffen oder so. Und habe es ihm nochmal erklärt und dann ging er auch in die richtige Richtung. Und eine halbe Stunde später oder so haben wir dann gesagt, okay, komm, lass uns heimgehen. Und ich stehe halt auf, fall die Decke zusammen und sag so, okay, wo ist eigentlich mein Rucksack? Und ich vermute halt ganz stark, dass in dem Moment, also dass beim ersten Mal einfach sie es ausgecheckt haben und beim zweiten Mal, als der Typ kam, halt in dem Moment, wo ich auf ihn konzentriert war oder wir beide auf ihn konzentriert waren, ihm den Weg erklärt haben, von hinten jemand kam und den Rucksack weggestohlen hat. Und in dem Rucksack selbst war halt nur eine Jacke und mein Portemonnaie. Das war noch so ein bisschen Glück im Unglück, weil einerseits so mein Diensthandy hatte ich in der Tasche stecken. Da ist so ein, habe ich so eine Leihstellungsvereinbarung unterschrieben, dass ich es umsonst haben darf, dass ich es auch kaputt machen darf, aber wenn ich es verliere oder halt mir klauen lasse, dann muss ich den Wert ersetzen und es ist halt so ein 1.000-Euro-Handy und es wäre ärgerlich gewesen. Es geht einfach nur darum, dass ich nicht weiterverkaufe, nicht? Da hatte ich Glück und das andere war halt auch mein Schlüssel, nicht? Stell dir vor, du bist so mitten in der Nacht in Frankfurt und der wird der Rucksack mit Schlüssel drin geklaut, aber den hatte ich halt auch einstecken. Ein bisschen kompliziert war noch, dass meine Maske drinne war. Das heißt, dann stehst du da und kannst halt nicht mit der Bahn heimfahren. Dann mussten wir erstmal einen Kiosk finden, das noch Masken verkauft. Das haben wir dann aber auch. Das Ticket für die Bahn hatte ich Gott sei Dank auch auf dem Handy, sodass wir mit der Tram dann heimfahren konnten. Den Fehler, den ich eigentlich, glaube ich, gemacht habe, war, obwohl nicht. Ich habe nachts dann so in so Aktionismus gleich irgendwie so eine Online-Anzeige aufgegeben, habe dann aber am nächsten Tag, als ich nachgelesen habe, was ich jetzt alles machen muss, also so meine Kreditkarte und so, konnte ich alles über die App sperren, das war alles kein Problem, der konnte nichts anfangen damit, ich nehme an, der hat so die 50 Euro Bargeld oder so, die im Portemonnaie waren, so rausgenommen, den Rest wahrscheinlich direkt in meinen geworfen, wenn er schlau war, aber es kam halt auch nicht irgendwie noch. So, ich hätte ja gemerkt irgendwie, wenn er es versucht hätte, irgendwie noch was abzuheben oder so, aber da kam halt gar nichts irgendwie. Am nächsten Tag, als ich halt feststellte, was ich alles so brauche, merkte ich halt, ich brauche halt unbedingt die Bestätigung der Anzeige von der Polizei, um neue Papiere beantragen zu können. Und deswegen bin ich dann nochmal zur Polizei hingefahren, weil mich so ein Nazi im Internet schon mal bedroht hat, habe ich damals Anzeige erstattet. Es war nichts, was ich irgendwie ernst genommen habe, nur ich wollte es halt ihm auch nicht durchgehen lassen. Hier, wenn man halt sich im Internet positioniert, dann kann das ja vorkommen, dass irgendwelche Wichser da dir Todesdrohungen dir gegenüber aussprechen. Deswegen hatte ich schon mal so eine Online-Anzeige aufgegeben und da hat es relativ lange gedauert, bis die Polizei sich gemeldet hat. Und deswegen, weil ja auch hier meine Große jetzt diese Woche die zweite Impfung bekommen sollte, und ich auch ihren Perso wegen der ersten Info Einsteckung hatte, wusste ich halt, die braucht dringend einen neuen Perso für die Impfung und wollte es jetzt nicht drauf ankommen lassen, bin dann nochmal zur Polizei hingegangen, habe dann nochmal persönlich Anzeige erstattet. Das hatte nochmal Komplikationen ergeben, weil die Leute von der Online-Anzeige haben sich dann zwar gemeldet und haben gesagt, okay, dann ziehen sie die zurück. Aber als ich dann irgendwie ein paar Tage später wieder zur Polizei bin, um diese Bescheinigung abzuholen für die Anzeige, da war der Polizist komplett überfordert und hat nichts gefunden. Und im Endeffekt saß ich da irgendwie eine Stunde lang rum und musste wieder ohne Zettel wieder abziehen. Aber im Endeffekt glaube ich, dass der einfach nur inkompetent war, dieser eine Beamte, weil irgendwie ein paar Tage, er sagt, ich soll dann nochmal wiederkommen, wenn der Beamte da ist, bei dem ich die Anzeige aufgegeben habe. Und als ich das halt gemacht habe an dem Tag, da war der gar nicht da, bei dem ich die Anzeige aufgegeben habe, aber die Kollegin hatte den Zettel auf Anhieb gefunden, von daher, vielleicht war es nicht mein Fehler von der doppelten Anzeige, sondern einfach nur der Typ wusste nicht, was Sache ist. Dann lustig war halt auch noch hier irgendwie einmal Papiere beantragen, zwar Führerschein, zwei Personalausweise und ein vorläufiger Perso, haben so etwas über 100 Euro gekostet.
Für was insgesamt braucht man denn einen vorläufigen Perso?
Ja, das ist halt für jetzt, das dauert ja ewig, bis der Perso auch kommt, und für die Impfung brauchst du halt einen vorläufigen Perso, weil du den halt davor zeigen musst im Impfzentrum. Deswegen habe ich den auch noch. Also der hat jetzt auch den Braten nicht mehr fett gemacht. Das waren 10 Euro oder so. Die und den musst du
vorweisen, wenn deine Tochter geimpft wird?
Nein, für meine Tochter habe ich den beantragt. Ach so. Ich habe einen Perso für mich, einen Perso für meine Tochter, einen vorläufigen Perso für meine Tochter und meinen Führerschein.
Was kostet es insgesamt?
Ja, insgesamt so 110 Euro oder sowas. So.
Das ist krass, oder? Wenn man sich überlegt, wie wenig das dem Typen gebracht hat. Da hätten wir ihm lieber 100 Euro gezahlt. Hätte er doppelt so viel gehabt, als er hatte, und man hätte, wäre mit der Hälfte an Kosten rausgegangen. Also
ja, auf jeden Fall. Das stimmt. So habe ich es noch gar nicht gesehen. So, ich dachte mir halt im Endeffekt so, ja, dadurch, dass mir halt das 1.000-Euro-Handy nicht geklaut wurde, habe ich noch Glück gehabt. So, da zahle ich auch die 100 Euro. Aber nee, ist einerseits was lustig, dass was mir sehr, sehr, sehr lange nicht mehr passiert ist, war halt, ich bin dahin und hatte mich halt informiert, was ich brauchte. Ich sagte, hier, ich habe hier noch so einen alten, abgelaufenen Reisepass von mir, um meine Identität zu bezeugen, neben der Geburtsurkunde. Und ihr, von ihr habe ich gehört, kann ich die Identität bezeugen neben der Geburtsurkunde. Und sie guckt mich so an, so, wie sie können das? Sind sie der Bruder oder was? Okay, vielen Dank. Das hat mir lange niemand mehr gesagt. Ich bin der Vater. Das ist mir tatsächlich, also ich habe ja relativ jung, mit 25 bin ich ja Vater geworden, aber es hat mir echt lang niemand mehr gesagt. So früher so beim Kindergarten war das öfter mal der Fall, und ich weiß auch einmal beim Bier kaufen sogar, haben sie meinen Perso verlangt. Und ich so, echt so, ich stehe hier mit einem Kind, was locker 10 ist, neben dir, und ich soll 15 sein. So, das ist biologisch nicht möglich.
Muss aber dein Kind sein.
Ja, ja, okay. Aber also das ist mir schon echt lange nicht mehr passiert, dass sie mich für so jung gehalten haben. Aber ich hatte ja auch eine Maske auf, von daher. Naja,
hast du wahrscheinlich andere, gut gehalten?
Ja, danke, danke. Das andere, was ich auch sehr tragisch fand, ich habe ja noch so einen alten Lappen, wie ihr wahrscheinlich auch.
Ja, Pink. Und hatten wir. Hab ich auch
genau
nicht mehr.
Den. Du hast ihn auch nicht mehr. Und hast du auch schon jetzt deinen Traktorführerschein verloren? Ich habe den Traktorführerschein verloren jetzt, nämlich hätte nämlich nachweisen müssen, dass ich in Land- oder Forstwirtschaft arbeite, um weiterhin die Fahrerlaubnisse für Traktoren zu behalten.
Muss ich nachher direkt mal gucken.
Musste das unterschreiben, vielleicht ist es ja auch ganz neu so, aber sie sagten mir so, entweder habe ich 14 Tage Zeit, um den Nachweis zu erbringen, dass ich da arbeite, oder ich verzichte freiwillig drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, verzichte ich halt drauf. Bin halt auch noch nie Traktor gefahren, aber es war schön, es gekonnt zu haben. Ich bin in meinem Leben 7,5-Tonner gefahren, was ich ja auch darf, und habe schon diverse Spiegel mit so scheiß 7,5-Tonner abgefahren, weil die sehr groß sind. Aber ich glaube, den darf ich weiterhin fahren.
Ja, ich habe ja einen C-Führerschein gemacht bei der Bundeswehr. Ja. Ja. Also LKW-Führerschein, habe ihn mir aber aus Faulheit oder Trägheit nie umschreiben lassen und dann die Fristen verpasst. Ich hätte da irgendwie so und so viele Jahre Zeit gehabt dafür, und dann war das auch abgelaufen. Ich habe nämlich auch ein ähnliches Problem gehabt wie du, und meiner Frau wurde im Urlaub mal die Handtasche gestohlen, und da war dummerweise auch mein Pass drin und oder Perso Pass und hier Führerschein und sowas. Und dann musste ich eben auch alles neu beantragen. Und deswegen habe ich mittlerweile auch die Chipkarte. Aber ich habe da nicht drauf geachtet, muss ich gleich mal gucken, ob ich ein Traktor-Ding habe.
Noch hier Lifehack. Ja? Wenn ihr den Lappen habt, bei der Chipkarte kann es sein, dass das nicht so ist. Aber bei dem Lappen ist es so, dass offensichtlich die Polizei nirgendwo in ihren Unterlagen irgendwelche Daten darüber hat. Das heißt, ich musste noch eine alte Sixt-Rechnung finden, auf der meine Führerscheinnummer stand. Sonst wäre das wohl echt kompliziert geworden, mir den wieder zu ersetzen. So hoffe ich, klappt das jetzt alles. Das heißt, wenn ihr noch einen alten Lappen habt, dann speichert euch irgendwo die Führerscheinnummer nochmal ab, für den Fall, dass er verloren geht.
Das war bei mir aber nicht. Also da waren sie vielleicht bei dir ein bisschen faul.
Das kann natürlich auch sein. Also wie gesagt, waren wir vielleicht auch nicht so kompetent.
Ich hatte übrigens neulich auch einen Vorfall mit meinem Perso. Ich war nämlich bei einem Notar, und da wurde, also der, mit dem ich einen Vertrag geschlossen habe, der hatte irgendwas vergessen, keine Ahnung, da hat er so die Notarin gesagt, so, ja, der Herr so und so, der muss ja noch das und das, irgendeine Erklärung muss der noch bringen morgen, muss morgen gebracht werden, und ich habe mich so entspannt hingesagt, ja, der muss morgen was, ja, und der Herr Perner muss noch einen Personalausweis, ich so, Moment, warum, so, ja, ihr Personalausweis ist abgelaufen, so, ah, interessant,
Und dann ist mir eingefallen in diesem Moment, dass ich einen Personalausweis beantragt habe im Februar an meinem Geburtstag.
Aber nie abgeholt. Hab ihn
nicht abgeholt. Ich bin dann am nächsten Tag zur Gemeinde gegangen, habe einfach meinen Perso abgeholt. Fand die gar nicht unnormal. Also der lag da halt noch.
Man braucht ihn ja glücklicherweise auch zu selten, ja, oder?
Nee, eben.
Ich finde am allerärgerlichsten, ich hatte so eine schöne Kreditkarte und jetzt meine neue, die ich bekommen habe, die ist so ganz schnöde weiß. Die gefällt mir nicht.
Oh, meine neue Kreditkarte.
Kannst du sie selber anmalen?
Ich könnte sie vielleicht selbst anmalen, aber es ist nicht das Gleiche.
Meine ist schwarz und sieht toll aus. Ich habe gerade eine neue bekommen. Ja. Sieht wirklich toll aus.
Sehr edel. Du hast eine schwarze Kreditkarte?
Ja. Das ist aber keine Amex.
Ach so. Ich dachte, du wolltest uns jetzt nicht die Blume erzählen, dass du doch zu Reichtum gekommen bist.
Nee, bin ich nicht.
Ja. So, weiß das jemand, wie es hier weitergeht?
Nee, du weißt das immer.
Ich weiß es,
ja. Wir haben extra weiter geplaudert, bis du wieder da bist, damit du es uns sagen kannst. Boah, ich bin schon hart betrunken. Mann, oh Mann.
Also, das passt nicht ganz zum nächsten Thema.
Das ist immer, wenn ich Cocktails trinke. Das ist, wenn ich nur Spirituose trinke, geht das. Aber wenn ich Mischgetränke trinke, ist es immer eine Katastrophe. Was ist denn das nächste Thema? Ja.
Wir wollten noch kurz darüber sprechen oder Werbung machen, weil wir das eigentlich immer machen, wenn es passiert. Ich war bei Daniel zu Gast, also.
Wer ist denn dieser Daniel?
Hab sozusagen bei diesem Spätfilm-Podcast Flip gepodcastet.
Oh, muss ich mal reinhören.
Ich kann mich an nichts erinnern, was wir gesagt haben. Es ist jetzt auch schon, wann war das, im März oder wann, als wir das aufgenommen haben? Oder noch früher?
Das war im Frühling auf jeden Fall. Als du gerade deine erste Impfung hattest, weil da reden wir noch drüber am Anfang, so über, dass die Impfwelle jetzt anläuft und dass du gerade geimpft bist.
Meine zweite hatte ich die erste hatte ich an Pfingst. Sonntag.
Also oder Mai, oder ist das?
23. Mai hatte ich die zweite und 6 Wochen vorher.
Ja, aber warum reden wir dann jetzt darüber?
Ja, weil die Sendung wir haben jetzt ja erst so erschienen ist. Genau, wir haben jetzt einen ganzen Haufen aufgenommen und jetzt ist die letzte, die ich noch quasi auf Tape hatte, ist jetzt veröffentlicht worden.
Alle an einem Tag aufgenommen in Folge.
Ja, wir haben 6 Sendungen wir haben 2 Filme hintereinander gesprochen. Das war ein bisschen stressig, fand ich im Nachhinein. Das machen wir jetzt nicht nochmal wahrscheinlich.
Und davor hatten wir ja, kurz davor hatten wir auch nochmal einen. Also wir hatten innerhalb von kurzer Folge eine Open-Mic-Folge und 3 Filme besprochen in Vorbereitung auf Stefans Nachwuchsplanung. Dass Stefan da halt einfach Zeit hat.
Wenn ich mich daran erinnere, wie das war, mit dir aufzunehmen, Daniel, ich bin da nach einem Film immer durch. Also ich könnte da niemals noch einen Film aufnehmen. Und du warst auch immer durch.
Also, ja. Ja, du bist aber auch noch mal besonders hart. So.
Eine harte Plaudertasche. Kann sein.
Ja, also bei dir, das ging ja noch mal extra lang. So. Aber ich erinnere mich auch, dass Stefan und ich uns ähnlich ging, dass wir nach den 2 Filmen ganz schön kaputt waren. Aber ich habe schon Lob für die Folge bekommen, dass es sehr toll wäre, wie begeistert wir über den Film sind, dass es sehr viel Spaß macht zuzuhören.
Welcher Film war das? Sunset Boulevard.
Wir sprechen über Sunset Boulevard, genau. Oh, ja. Und freuen uns darüber, dass das eben so ein alter Schinken ist, nicht, Christoph? Und dass der trotzdem so viel Spaß macht, sich anzuschauen.
Ja, ich hänge ein bisschen zurück, weil ich im Urlaub war und ich höre dich ja immer zum Putzen, einmal in der Woche. Und jetzt war ich 2 Wochen weg und deswegen hänge ich jetzt 2 Wochen hinterher.
Du hast im Urlaub nicht geputzt? Mein Gott, wie sah es denn aus bei euch?
Da hat man ein Zimmermädchen.
Ach so.
Ach nee, hatten wir ja gar nicht.
Ich wollte das sagen, war hier die Feldwohnung? Ach, ja. Apropos Urlaub. Wir hatten in der vorletzten Folge die Frage in den Kommentaren, wie die Kosten vom Elektroauto im Urlaub sind. Da wollten wir nur kurz sagen, dass du das nicht beantworten kannst, weil ihr mit dem Benziner gefahren seid. Aber der Bob ist weiterhin mit dem Elektroauto unterwegs und so wie es scheint, ist er noch nicht liegen geblieben. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass er in den nächsten 6-8 Wochen nach Hause kommt.
Ich glaube, er ist irgendwo in der Ostsee liegen geblieben. Ob er deswegen kommt er nicht zurück.
Oder ob er noch liegen.
Ja, genau.
Er ist in der Ostsee liegen geblieben beim Entspannen.
Ja, nee, wir nutzen unser Auto ja tatsächlich als Kurzstreckenauto. So war es am Anfang geplant und so nutzen wir es auch.
Und wir laden es fast nur vom eigenen Dach. Also ich glaube, wir haben insgesamt Kosten, wir haben es ja jetzt schon bald ein Jahr oder ein Dreivierteljahr haben wir es jetzt. Ich glaube, wir haben insgesamt Kosten von vielleicht, wenn es hochkommt, 5 €, die wir an öffentlichen Ladesäulen geladen haben. Und sonst laden wir immer tagsüber, wenn die Sonne scheint und wir unseren eigenen Strom produzieren. Also das ist eine ziemlich günstige Sache, was das angeht. Aber ja, ist halt nur für hier in der Umgebung.
Genau. Und genau, es ging ja bei der Frage eben darum, wie es ja, genau. im Urlaub so aussieht. Aber das wird der Bob, wie gesagt, dann in der nächsten Sendung beantworten können. Ich bin mir sicher, er hat es alles ausgerechnet.
Ja, weiß es. Da, und bin ich auch gespannt drauf. Ja.
Freut ihr euch auf 1,5 Stunden Elektroauto. Mal wieder, endlich.
Ich höre das immer sehr amüsiert. Also,
ich auch.
Macht schon Spaß, das, zuzuhören. Ja, du hast ja da, bist ja noch irgendwie persönlich involviert. Ich höre das ja nur so als quasi Zeitvertreib. Ich habe ja kein Elektroauto.
Mir ist aufgefallen,
das macht das zum Spaß.
Mir ist aufgefallen, dass wenn es in der Sendung passiert, dann schaffe ich das kaum, da irgendwie mit zuzuhören. Und dann, wenn ich die Sendung später höre, dann höre ich immer intensiv zu. Also
Keine Ahnung, was das jetzt aussagt.
Ich weiß auch nicht. Irgendwie schaffe ich es in der Sendung da nicht, die Aufmerksamkeit für Elektroautos
vielleicht, zu bringen. Vielleicht schaffst du es nüchtern, dich besser zu konzentrieren.
Kann auch sein, ja. Okay, ein finales Thema haben wir noch.
Oha.
Und zwar, was schauen wir denn nächste Woche?
Ja.
Ja. Unser geschätzter Podcast-Kollege Erik vom Kinocast wird nächste Woche zu Gast sein. Den kennst du ja vielleicht auch, Daniel. Und,
ja, da seid ihr Urgesteine untereinander, oder?
Ja, ja.
War, auch, ja.
Ja, mit Nerd Talk auch zusammen. Die waren auch so früh.
Ja, stimmt.
Ja.
Da haben wir uns seit Anbeginn streiten wir uns innerlich mit uns selbst, wer zuerst da war.
Die waren zuerst, aber wir haben mittlerweile mehr Sendung.
Genau, man findet immer irgendein Argument.
Irgend sowas, ja.
ja, genau. Und was hat er uns vorgeschlagen?
Er schlägt uns vor Sweet Girl.
Wo finde ich das?
Netflix, das ist der neue hier Aquaman.
What?
Also mit dem Aquaman-Schauspieler.
Ach, mit dem Aquaman, ja, ja. Ach,
Jason,
ja,
Jason Momoa oder? Nee, Momoa heißt der nicht, gell? Das ist der Drink.
Mimosa ist der Drink, ja. Momoa, das ist so ein Thriller, oder?
Ja, irgend sowas.
Die Liebe seines Lebens fiel der Gier eines Pharmakonzerns zum Opfer. Die Tragödie nahm seine Tochter, die Mutter, und ihm den Glauben an Gerechtigkeit. Bis jetzt. Okay.
Oh.
Da läuft's direkt los.
Da läuft's direkt los.
Genau, also wer mitschauen will für nächste Woche, der soll sich jetzt auf Netflix Sweet Girl angucken. Mhm. Und wir sprechen dann in der kommenden Woche zusammen mit dem Erik über genau jeden Film. Und jetzt nochmal vielen Dank an Daniel. Oder wollt ihr noch irgendwas?
Ich danke, dass ich hier sein durfte, aber sonst, ich muss ins Bett. Gern. Meine Kinder müssen morgen zur Schule.
Ach komm, du hast noch 6 Stunden Schlaf. Also wenn du jetzt schlafen würdest.
Schule geht doch erst nächste Woche los. Also bei uns jedenfalls.
Hier.
Ja. Also gut, bevor es hier jetzt doch noch Streit gibt zum Ende.
Also, gute Nacht.
Vielen Dank, dass du da warst und alle anderen bis nächste Woche. Tschüss.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Tschüss. Ciao.
Tschüss.